Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Do. So I ran outside from the sun in my eyes. Met up with Uncle Chuck, stole an ice cream truck, drove in a pothole, ended up in the hospital. Through freeze with the patients, got rub antidepressants, took my dog for a walk, went around the boardwalk. Things got perverse, she took off her shirt. Procrastinating in the sun. Another day had come. None of the work was done. The girl had gone. Bank account withdrawn. My tires were flat. Back to back with payback. Sun, the sun, and the sun. Procrastinating in 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 the sun.
Ja, hallihallo und herzlich willkommen zur Radiotux-Ausgabe Januar 2018. Ich wollte jetzt aus irgendeinem Grund schon 2017 sagen, keine Ahnung wieso. Wir sind hier in unserem virtuellen Mumble-Studio und wir, das sind der liebe Leszek. Grüß dich, Leszek.
Hi.
Und ich. Ja, und ich hatte es euch in der letzten Sendung schon angedroht, dass wir im Januar mal wieder einen Blick in unsere Linux-Embedded-Glaskugel werfen wollen und mal wieder so einen kleinen Jahresvorausblick wagen wollen, nachdem wir im letzten Jahr da durchaus beim einen oder anderen Aspekt schon sehr gut abgeschnitten haben. Ja, bevor wir jetzt zu unserem ersten Thema kommen, ganz kurz noch, die Musik, die ihr eben zu Beginn gehört habt, das war The Procrastinating in the Sun 2017 von The Spinwires. Was für ein Name. Ja, genau. Also, kommen wir nun zu unserem ersten Thema. Snappies, Flatpaks und App Images sind so ein bisschen der letzte heiße Scheiß in den letzten Monaten gewesen. Und ja, wir wollen uns das jetzt mal so ein bisschen angucken. Leszek, was denkst du, wie ist da so die Zukunft von Flatpaks, Snappies? Was können wir da erwarten? Oder was bringt es überhaupt dem Anwender?
Ja, genau. Wir haben ja wieder wahrscheinlich dieses Jahr das Jahr des Linux-Desktops, so wie jedes Jahr. Und diesmal aber so richtig, weil wir den Linux-Desktop in einer veränderten Form sehen werden. So gehe ich mal stark davon aus. Wir hatten ja bereits die Technologien lange besprochen. Also Snaps, Flatpaks und App-Images haben ja schon mal besprochen in den letzten Sendungen. Aber so richtig ja abgehoben ist es ja noch nicht. Aber jetzt in diesem Jahr 2018 glaube ich doch sehr stark daran, dass wir tatsächlich das Abheben von diesen Technologien sehen werden. Zum einen deswegen, weil die ganzen Tools zum Bauen von diesen Flatpaks, Snaps und App-Images jetzt bereitstehen, zum Großteil auch schon integriert sind in die Bildsysteme der großen Distributionen beziehungsweise der Softwarehersteller. Und zum anderen natürlich auch deswegen ganz einfach, weil eben die sehr einfach jetzt auch installierbar sind. Man muss also nicht immer auf obskure Seiten oder sowas gehen. Zumindest im Falle von Snaps und Flatpaks ist das jetzt mit integriert in die großen Standard-Desktops GNOME und KDE Plasma, so dass man auf jeden Fall dann sehr einfach drankommt. Und App-Images, da gibt's jetzt auch was in der Pipeline für so ein kleiner Store, der so als App dann wahrscheinlich auch als App-Image dann bereitgestellt wird, womit man dann auch diese ganzen Geschichten updaten kann. Und ich glaube, das ist so das letzte bisschen, was so gefehlt hat, um Software noch einfacher für den Linux-Desktop bereitzustellen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir so ist, aber ich habe jetzt zumindest im vergangenen Jahr doch schon das ein oder andere Mal öfters App-Images, Flatpaks beziehungsweise Snaps ausprobiert, um einfach mal irgendeine neue Software auszuprobieren, die einfach in meinem Paketmanager noch nicht drin ist, weil sie gerade erst vor ein paar Stunden erschienen ist oder sowas. Und da macht's ordentlich Sinn. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, also bei mir waren es App-Images, die ich einige Zeit lang getestet habe oder auch produktiv genutzt habe. Also bei mir sind es zwei Use-Cases gewesen. Zum einen, ich betreue von ein paar Bekannten die Linux-Rechner, die haben natürlich LTS-Versionen im Einsatz, weil da möchtest du keine Bleeding-Edge-Version einsetzen, beziehungsweise, wenn du jetzt mal überlegst, also sehr beliebt ist ja nach wie vor Ubuntu, aber du hast bei den Zwischenversionen, also die Releases, die zwischen den LTS-Versionen liegen, bekommst du halt keine langfristigen Support-Unterstützung. Also das liegt, glaube ich, meistens bei, ich glaube, 18 Monate ist der Durchschnitt. Ist das 18 Monate? Ja, kann sein. Ja, auf jeden Fall war es halt so, wir hatten bei einem Bekannten eben ein Problem mit LibreOffice in der Version, die aus dem Paketmanager kam, und das war halt sehr störend, und wir wollten aber nicht LibreOffice aus einer Paketquelle installieren, weil da einfach zu viele Dependencies oder zu viele Libraries mitgezogen worden sind, die geändert wurden. Und da haben wir dann eben App-Images eingesetzt für die aktuellste Version, und das hat sehr gut funktioniert. So hat er praktisch zwei LibreOffice-Versionen im System, aber du kannst ja das Menü entsprechend anpassen, dass die alte Version aus vom Paketmanager wegfällt oder dass du die auch komplett deinstallierst. Ist ja beides machbar ohne Probleme. Und ja, dadurch ist mein Bekannter entsprechend sehr happy damit. Ich selber habe es für ein MKV-Programm benutzt, was ich auch damals bei Radio Tux mal vorgestellt habe. In dem Fall ist es so, dass der Entwickler zwar selber auch die Pakete, also der Entwickler selber stellt auch Paketquellen zur Verfügung. Du kannst es dir also in deinen Paketmanager einbinden und dann die aktuellste Version ziehen. Nur ist es so, dass sich die Library, auf die das Programm setzt, dieses MKV-Programm, also MKV-Toolnix, können wir es namentlich mal erwähnen, benutze ich für ein eigenes Programm, was ich geschrieben habe. Und ich habe es bisher noch nicht geschafft, die Library mal hochzuziehen. Also bin ich praktisch an diese eine Library gebunden. Gleichzeitig brauchte ich aber eine neuere Version des Programms von ihm, weil da eben ein Bug drin war, der meine Dateien beschädigt hat. Ja, und so hängst du dann natürlich auf einmal in so einem Merge-Konflikt. Und das ließ sich eben auch mit App-Images super umgehen.
Das macht Sinn, ja. Ja, also ich habe das immer sehr gerne, um mal einfach mal auszuprobieren, wenn ich jetzt zum Beispiel, weil ich ja auch sehr viel Videoschnitt mache, und dann kommt eine neue KDE in Live-Version, und dann ist halt nicht immer so, gerade wenn man was Stabiles haben möchte, was ich immer haben möchte, ist man nicht immer geneigt dazu, das neu zu kompilieren, und dann merkt man, ja, jetzt funktioniert das Plugin nicht mehr so richtig wie vorher, oder Codex, da muss man irgendwie an den Codex was rumschrauben. Und da habe ich es immer sehr gerne, dass man da das Ganze auch mal ausprobieren kann. Und da gibt's ja jetzt, glaube ich, KDE Live bietet sogar, glaube ich, Flatpak, Snaps und App-Images an. Das heißt, da hat man die Fülle und die volle Breite an Sachen, die man einfach ausprobieren kann. Und das Tolle ist ja an diesen Technologien, man kann einfach die Distributionsversion, die ja vornehmlich eine stabile, etwas ältere Version ist, einfach installiert lassen und die neue Version einfach, ja, dann drauf installieren beziehungsweise ausführen, und das funktioniert. Und das haben diese neuen Technologien so an sich und das macht das wirklich sehr, sehr bequem und erlaubt es mir dann zum Beispiel, solche neuen Programme auszuprobieren. Ich glaube, das ist das, was die User dann wirklich sehr stark dazu ziehen wird.
Also meine Erfahrung oder mein Eindruck war, es ist, du kannst praktisch oder du bekommst Bleeding Edge Software ohne das Bleeding. Also ich weiß nicht, wie es bei dir in der Vergangenheit war. Du hast ja bestimmt auch mal Arch Linux oder so ausprobiert und nach einem schönen Upgrade dir dann nochmal das System zerschossen und dann sitzt du natürlich, wenn du Pech hast, mal ein paar Stündchen dran und versuchst es wieder zu reparieren, weil eben neue Komponenten, sei es jetzt neue Software, neuer Kernel, was auch immer kommt. Aber gerade so durch diese App-Images oder Flatpaks oder Snappies und wie sie auch immer heißen, hast du halt wirklich die Chance, neue Software auszuprobieren, ohne dein System überhaupt zu beeinträchtigen. Und das ist schon wirklich cool. Wie du sagst, auch gerade mit neuen Codecs, was sich ja im System durchaus richtig fies beißen kann.
Ja, genau. Also die ganzen Abhängigkeiten, die man hat und diese Abhängigkeiten-Hölle, die man manchmal durchlebt, wenn man zum Beispiel was aus einem PPA installiert bei Ubuntu und dann ist das inkompatibel mit irgendeinem Update, was Ubuntu als Security-Update nachgeschoben hat und solche Geschichten, die fallen alle damit weg. Und ich glaube, diese Vorteile werden jetzt verstärkt die Nutzer im Jahr 2018 dann auch merken. Ein weiterer Vorteil ist natürlich auch die Aktualität der ganzen Programme. Was ich immer sehr gern habe und was ich sehr gern benutze zum Beispiel, sind RAW-Bilder mit meiner Digitalkamera, die ich schieße. Und das Problem dabei ist es dann halt immer, wenn ich eine neue Digitalkamera habe, eben nicht immer die Verarbeitungsprogramme auf dem neuesten Stand sind. Und da mag ich das tatsächlich wirklich gut, wenn Raw Therapy oder wenn Darktable in einer neuen Version als App-Image vorliegt und ich mir das einfach runterziehen kann und dann ausführen kann. Und dann habe ich den neuen Support für die neue Kamera und kann dann einfach mal ausprobieren, wie das dort aussieht. Und ich glaube, das ist ein unschlagbarer Vorteil. Und wenn das jetzt auch noch integriert in die Paketmanager kommt, Plasma Discover wird das jetzt in der Version 5.12 drin haben, so dass dann man dort einfach quasi seamlessly, also quasi voll in die UI integriert, kann man einfach auswählen, entweder ich möchte das von einem Paketmanager installieren, meines Vertrauens, oder ich möchte das als Flatpak herunterladen oder als Snaps. Und das Tolle ist auch, es macht so geile Benachrichtigungen, die einem sagen, ja, du installierst jetzt hier oder du hast jetzt Version 16.12 von KDE in Live installiert, aber wir haben jetzt hier Version 17.12 1 oder sowas von KDN Live im Snaps gefunden. Willst du nicht das installieren? Und das ist einfach ein geniales Feature, unschlagbares Feature, was dann, glaube ich, dazu führen wird, dass viele Nutzer dann einfach darauf umsteigen werden. Und auf der GNOME-Geschichte sieht's ja so aus, dass man das gar nicht so richtig merkt, ob man jetzt irgendwie ein Flatpak installiert oder dann irgendwas vom Paketmanager installiert, weil es einfach direkt in das Software Center dort eingebaut ist und man dann einfach irgendwie was runterlädt und es lädt dann halt, wenn es gerade im Paketmanager nicht drin ist, dann lädt es halt die Software als Flatpak runter und das macht ordentlich viel Sinn und ich glaube, das ist die Zukunft, zumindest was Apps angeht, wird man das auf jeden Fall mit integrieren, auf dem Desktop natürlich.
Ja, sehe ich genauso. Wie ist es eigentlich bei den Snaps? Die kamen ja ursprünglich von Canonical. Und ich hatte, also mein Kenntnisstand, der ist jetzt auch schon ein bisschen älter, dass Snaps bauen für Ubuntu, das funktioniert wunderbar. Und rein theoretisch soll es ja auch für andere Distros geben, aber das war wohl zumindest zur Einführung ein ziemlicher Major Pain in the Ass. Wie ist das jetzt eigentlich? Ist das jetzt für andere Distros, ich sag mal, auch angenehm? Sind die Build-Tools da jetzt auch weiter oder ist es immer noch so, wenn du auf Ubuntu bist, dann nutz ruhig die Snappies, ansonsten lass die Finger davon.
Also es sieht so aus, dass es natürlich auf Ubuntu noch am einfachsten ist. Es gibt nämlich dort die speziellen Tools, die einem zum Beispiel erlauben, die Dev-Pakete, die man ja auf Ubuntu sowieso hat und eventuell vielleicht in einem Build-System sowieso baut, die dann auch gleichzeitig dann als umzuwandeln in ein Snap. Ich kann ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern. Bei KDE Neon ist es zum Beispiel so, habe ich letztens gesehen, dort wird eben nicht nur das Dev-Paket gebaut, sondern gleichzeitig auch noch ein Snap gebaut. Das heißt, die haben in ihrem, was normalerweise das Debian-Verzeichnis ist, wo das alles drinsteht, was man braucht, um ein Debian-Archiv zu bauen, haben sie noch ein paar Snapcraft, so nennt sich das, Konfigurationsdateien. Und Snapcraft ist das Tool, was auch benutzt wird, um Snaps zu erzeugen. Haben dann noch ein paar Konfigurationen drin und die werden dann einfach, also es baut dann quasi das Deb, die Binaries werden dann in das Snap mit übernommen, zusammen mit den Konfigurationsdateien für Snap und so hat man gleichzeitig auch noch ein Snap, was man dann direkt rauswerfen kann am Ende und ich glaube, das werden diejenigen, die zumindestens Software im großen Stile dann bauen, das heißt einfach so ein automatisches Bildsystem haben, die werden da mit Sicherheit drauf umsteigen. Und diejenigen, die jetzt selber Softwareanbieter sind, haben ja meistens sowieso schon irgendeinen Weg, um RPMs oder DApps zu bauen. Und wenn sie dann halt eben den Weg benutzen, um DApps zu bauen und passen das an, dann wird einfach dann werden die Binaries in einen Snap reingepackt und dann hat man noch einen Snap, was hinten rausfällt. Ich glaube, das ist dann doch schon recht angenehm. Wer das selber bauen möchte, da muss ich ganz ehrlich sagen, da weiß ich nicht ganz genau, ob sich da jetzt was getan hat, großartig. Also wer jetzt unter Fedora Snaps bauen möchte, könnte durchaus sein, dass man da sich ein Ubuntu CRoot-System oder Docker-Image runterladen muss. Aber das ist ja auch wieder eine tolle Geschichte, dadurch, dass wir jetzt auch ein weiteres, eigentlich primär eher für Server gedachtes Image-Programm namens Docker haben, ist es ja durchaus einfach auf jedem Linux ganz einfach Snaps, Flatbacks oder was weiß ich sonst irgendwie installieren, indem man einfach sich ein Bildarchiv quasi oder ein Bildsystem als Docker-Image runterlädt und das dann zum Bauen von den ganzen Sachen benutzt. Deshalb sehe ich da, glaube ich, kein so großes Problem. Also die Entwickler, die werden diese Hürden mit Sicherheit überwinden.
Ich denke, ein wichtiger Punkt auch für den Siegeszug ist, ja, du hattest es ja schon angedeutet, diese Integrität ins Betriebssystem. Also jetzt hier KDE Plasma 5.12 kommt ja jetzt als Long-Term-Support-Version raus, ist ja jetzt diesen Monat in der, ich glaube, ersten oder zweiten Beta rausgekommen. Und eben das von dir erwähnte Discover, was drin ist. Also ich denke, für die Leute, die jetzt gerade viel Wert legen auf LTS, die werden natürlich dann da auch ihren entsprechenden Spaß mit haben, dass sie dann eben in ihrer Long-Term-Solution das nutzen können, als wenn sie jetzt irgendwie ein Unstable oder eine Version nehmen müssen, die dann vielleicht nur ein paar Monate maintained ist. Wie sieht's denn da bei GNOME eigentlich aus?
Ja, also der zweite große Desktop auf dem Linux-Markt, GNOME, der hat im Grunde genommen, der wird im Grunde genommen, ja, große Umstrukturierungsmaßnahmen erstmal durchführen. Zum einen werden sie natürlich ihr Toolkit GTK weiter verbessern und es vor allen Dingen dann auch stabilisieren, was sie auch angekündigt haben, was irgendwie im letzten Jahr irgendwie ein bisschen untergegangen ist. Zumindest wird Version 4 irgendwie rauskommen und in Version 3 irgendwas wird dann weiter stabilisiert. Das soll natürlich vor allen Dingen die App-Entwickler dazu bringen, dass sie weiterhin GTK-Anwendungen schreiben, weil ich weiß nicht, wie du das so gesehen hast, aber so wie ich das gesehen habe, sind sehr viele App-Entwickler dann doch von GTK weggegangen, weil eben von einer Version zur anderen Version irgendwie was gebrochen wurde. Mm-hmm. Und das ist einfach zu nervig für die Entwickler gewesen und deshalb versucht man da jetzt mehr Stabilität reinzubringen. Ob das wirklich gelingen wird, das werden wir sehen. Ein großer Umbau wird in der GNOME Shell stattfinden, weil man dann jetzt doch gemerkt hat, dass es Sinn macht, einen Fenstermanager zu haben und den von der Shell abzugrenzen. Also das, was Plasma ja schon länger macht, es hat sein Quinn und es hat seine Plasma Shell. Und bei der GNOME Shell sieht es leider momentan so aus, dass eben sehr viel der Fenstermanagement-Features, die man unter Wayland zum Beispiel auch benötigt, in der GNOME Shell drin stecken. Das hat ein paar Nachteile, gerade unter Wayland, weil Wayland ja kein X drunter laufen hat oder kein Server drunter laufen hat, sondern die GNOME Shell dann auch der Compositor ist und nicht etwa Metacity, was ja der Fenstermanager wäre. Und das hat den großen Nachteil, dass natürlich, wenn jetzt mal der Fenstermanager, wenn jetzt irgendein Fenstermanagement-Feature oder sowas abstürzt oder an der GNOME-Shell irgendwie ein Extension irgendwie abstürzt, das kann ja sein, ist ja Drittanbieter-Extension, kann es ja durchaus geben, die dann was zum Absturz bringt, dann stürzt irgendwie der komplette Desktop ab. Und ist weg. Und das wäre so Windows 95er Zeiten oder sowas, wenn da eine Anwendung abstürzt, ist der Desktop weg. Das kann natürlich oder sollte natürlich nicht sein. Aus dem Grund wird jetzt GNOME dazu übergehen, die GNOME Shell ein bisschen was aufzupolieren und zu ändern. Das heißt, es wird dieser Compositor-Teil wird wahrscheinlich als eigenständiger Teil weiterentwickelt werden. Der wird jetzt nicht Teil der GNOME Shell sein. Die GNOME Shell selber wird dann als Anwendung für den Compositor laufen, so dass wenn die GNOME, also dass die GNOME Shell auch abstürzen kann, ohne dass irgendwie der komplette Compositor oder der komplette Desktop weg ist. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir aktuell, so sieht es noch aus, auf dem GNOME Desktop für die Darstellung der Icons wird noch der Dateimanager Nautilus verwendet. Das soll sich jetzt ändern. Die Desktop-Icons sollen jetzt in die GNOME-Shell mit einfließen. Und das würde dann bedeuten, dass natürlich dann auch der Dateimanager Nautilus nicht unbedingt benötigt wird, so wie ich das verstanden habe. Das heißt mit anderen Worten, man könnte dann theoretisch diesen Dateimanager auch austauschen. Und das könnten einige Distributionen natürlich auch durchaus machen. Aber auf jeden Fall sieht es so aus, dass wir dann natürlich sehr große Veränderungen in der GNOME Shell sehen werden. Und das hat die Vorteile erstmal für Wayland, hat natürlich aber ein paar Nachteile. Wir werden auf jeden Fall ein paar neue GNOME-Versionen sehen mit neueren Bugs und natürlich auch sehr, sehr viele Extensions, die einfach nicht mehr so richtig funktionieren werden. Das hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon so ein bisschen. Dann mussten sie einfach mal geupdatet werden für die neue GNOME Shell. Jetzt wird es allerdings wahrscheinlich ein etwas größerer Umbau. Und es kann auch durchaus sein, dass diese Extensions, die sich mit dem Fenstermanagement beschäftigt haben, dann überhaupt nicht mehr funktionieren werden, weil eben dieser Teil aus der GNOME Shell rausgeflogen ist. Ja, das ist so, glaube ich, das, was wir bei GNOME ganz groß sehen werden in diesem Jahr.
Du bist jetzt sehr elegant von den App-Images und den ganzen Paketen zum Fenstermanagement übergegangen. Hast auch schon Wayland erwähnt. Ich meine, Wayland ist ja so schon seit einigen Jahren, ich glaube, wie lange? 3-4 Jahre in aller Munde. Es ist aber bis heute noch nicht wirklich so der Standard für Linux. Werden wir da jetzt deiner Meinung nach dieses Jahr da mal was sehen von Wayland, dass es wirklich so der Standard-Fenstermanager für Linux wird?
Ich glaube, ja. Also wir werden auf jeden Fall zum Ende des Jahres sehr, sehr viele Distros haben. Vor allen Dingen natürlich die Distributionen, die KDE Plasma und GNOME standardmäßig ausliefern oder zumindest in einer Edition ausliefern, die werden standardmäßig auf Wayland setzen. Der ganz große Wurf wird natürlich dann erst mit der nächsten Debian-Version kommen, wo dann eben auch die Stable-Distros dann einfach, oder Old Stable Distros, je nachdem, wie man sie bezeichnen will, dann auch auf Wayland umsteigen werden. Aber wir werden auf jeden Fall, nachdem wir jetzt letztes Jahr, glaube ich, hatten wir wieder mal Fedora mit einer Wayland-Version. Wir hatten Ubuntu, die eine Wayland-Version mit GNOME vorgestellt haben. Ich glaube, bei OpenSUSE war zumindest Tumbleweed auf Wayland in der GNOME-Variante. Und wir werden in diesem Jahr auf jeden Fall jetzt Plasma nachziehen sehen, zum einen, weil die Version 5.12, also die LTS-Version, den Wayland-Support mit drin hat im LTS, was ziemlich interessant ist. Das heißt, dann wird quasi Wayland-Support in Plasma als stabil deklariert, würde ich mal so sagen, inoffiziell. Und deshalb werden da wohl einige Distributionen drauf setzen und dann auch Wayland eventuell dann standardmäßig ausliefern. Wir werden noch eine ganze Weile, glaube ich, zweigleisig fahren. Also bei Ubuntu, bei Fedora sieht es so aus, wenn man zum Beispiel eine Nvidia-Karte drin hat oder sagen wir ganz allgemein eine Grafikkarte drin hat, die jetzt Wayland nicht unterstützt, dann wird automatisch auf den Xorg gewechselt. Das wird der Nutzer im Idealfall gar nicht merken. Und wir werden jetzt, glaube ich, dann in diesem Jahr doch sehr stark den Zuwachs an Distros sehen, die standardmäßig auf Wayland setzen werden. Also Wayland ist auf jeden Fall, ich will jetzt nicht sagen, es wird nicht der Standard, es wird allerdings zumindest neben Xorg doch eine sehr, sehr stark verbreitete Fenstermanager, wenn man das so nennen kann, oder grafisches System, wenn man das so nennen kann.
Ja, ich habe mal gerade geguckt, also Fedora hat's ja seit Version 25 drin und Ubuntu wird ja jetzt, denke ich, auch drauf setzen, nachdem sie Mir abgekündigt haben.
Ja, die Ubuntu 17.10er Version setzt bereits drauf.
Okay.
Setzt bereits Unity ein, das heißt die GNOME-Variante, wie gesagt, wenn der Grafikchip das unterstützt, bootet standardmäßig in Wayland. Das hat ein paar Vorteile, ein paar Nachteile. Nachteile beispielsweise, dass einige Programme wie Screen Capture, Capturing-Programme nicht so richtig funktionieren, weil sie halt eben dann spezielle Funktionen des, im Grunde muss das im Compositor, im Wayland-Compositor eingebaut sein, weil der einzige ist, der eben Zugriff drauf hat. Und hat natürlich ein paar, also wir werden auf jeden Fall, dass die Leute, die so ein bisschen was mehr mit dem System herumspielen, die werden das auf jeden Fall merken, weil ein paar Sachen, die jetzt bei Xorg noch gut funktioniert haben, werden jetzt auf Wayland ein bisschen anders funktionieren, weil halt eben alles zentral über den Compositor, über den Wayland Compositor, also den Fenstermanager laufen wird. Dazu zählt zum Beispiel Screencasting Software. Also die muss implementiert sein im Wayland Compositor, ansonsten kannst du keinen Screencast machen. Das gleiche gilt für Screenshot-Applikationen. Ist ja im Grunde genommen das gleiche. Das eine sind Bewegtbilder, das andere sind halt Einzelbilder. Solche Geschichten und natürlich auch Geschichten, die mit Tastenkombinationen und sowas zu tun haben. Das muss auch alles über den Wayland Compositor laufen. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Programm irgendwelche extra Tastenkombinationen unter Xorg reservieren kann, kann es das unter Wayland halt eben nicht machen. Deshalb muss das über den Fenstermanager alles geregelt werden. Und deshalb wird man das vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon merken. Idealerweise natürlich als Endanwender ganz normal. Wahrscheinlich nicht, weil man da etwas weniger, glaube ich, mit Tastenkombinationen und so arbeitet oder mit diesen speziellen Funktionen. Aber Wayland ist auf jeden Fall quasi auf der Zielgeraden in diesem Jahr zum Standard zu werden. Dann jetzt wahrscheinlich im nächsten Jahr 2019 dann, wenn die nächste Debian Stable Version rauskommt, wenn das nächste CentOS und so weiter rauskommt und wenn die dann irgendwann mal auf Wayland setzen, dann hat es seinen Durchbruch wirklich geschafft. Ansonsten die, sagen wir mal, Standard-Distros, die so ein Nutzer dann einsetzen wird jetzt in diesem Jahr, die werden wohl alle auf Wayland setzen.
Ja, also schon mal bisher ein sehr vielversprechendes Jahr für Linux-Nutzer. Kommen wir beim Thema Durchbruch doch gleich mal zu einem anderen Standard, nämlich einem Standard-Dateisystem, das Red Hat ja benutzt. Und zwar XFS, als du letztes Jahr mit Ingo hier die Jahresvorschau gemacht hast, da habt ihr ja auch schon hier über den Durchbruch von XFS gesprochen, bezüglich, dass es jetzt 2017 Copy on Write kriegen soll, Snapshots und Co. Das war ja anscheinend nicht der Fall.
Ja, es hat also interessanterweise, weil es im Kernel schon drin steckt, also der Code ist schon im XFS-Dateisystem drin. Das Einzige, was fehlt, waren die Userland-Tools. Und irgendwie habe ich 2017 nichts mehr davon gehört und auch keine Features davon gesehen. Man hat sich wahrscheinlich darauf beschränkt, irgendwie ja Stabilität irgendwie reinzubringen in das ganze System. Also ich gehe aber doch sehr stark davon aus, dass wir in Sachen Dateisystem dann bei XFS jetzt in diesem Jahr doch dann den Nachzug dieser Userland-Tools für Snapshot und für diese Funktionen dann bekommen werden, weil das für Rollbacks vor allen Dingen dann bekommen werden, weil das, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Funktion ist. Also für alle diejenigen, die ButterFS ausprobiert haben, das geilste Feature, was sie fanden, war halt, dass man einfach ein altes Snapshot booten konnte oder man hat sich ein Update installiert, das hat irgendwas zerschossen, dann konnte man einfach den Stand vor dem Update sich anschauen beziehungsweise booten sogar. Und das ist einfach ein Killer-Feature und deshalb muss das in XFS irgendwann mal reinkommen. So dass man das auch ziemlich einfach benutzen kann. Und bin mir relativ sicher, dass wir das dann in diesem Jahr dann in der einen oder anderen Form sehen werden. Was andere Dateisysteme angeht, ButterFS, das hatte ich, glaube ich, schon letztes Jahr aufgekündigt und abgekündigt. Und ich glaube, da hat sich auch relativ wenig getan. Sieht eher danach aus, dass sich immer mehr Leute davon zurückziehen. Also Yola hat das komplett gelöscht. Das heißt, bei ihrem Selfish S ist es sogar komplett rausgeflogen, wird nur noch beim Yola 1 verwendet. Red Hat hat, wie gesagt, auf XFS umgestellt selbst. OpenSUSE, die ja so ein starker, oder SUSE allgemein, die so ein starker ButterFS-Befürworter sind, setzen das ja zum Beispiel nicht für die Home-Partition ein, sondern setzen dort auch XFS ein. Deshalb gehe ich sehr stark davon aus, dass wenn XFS tatsächlich dann in einer stabilen Form diese Copy-and-Write-Features bekommt, dass wahrscheinlich noch viel mehr sich dann zurückziehen werden in Sachen ButterFS. Ich habe letztens irgendwie was von einem NAS-System gehört, das mit ButterFS rauskommt. Das ist aber auch eines der wenigen und ich glaube, das wird keine so richtige Chance bekommen. Müssen wir mal schauen, wie sich das da weiterentwickeln wird. Was ich mir natürlich wünschen würde, wäre ButterFS-Support mit einem vernünftigen RAID 5 oder 6. Aber da ist auch seit Jahren nichts gemacht worden. Also zumindest gefühlt nichts gemacht worden. Es ist aus dem Experimentierstadium und aus dem Stadium bitte nicht ausprobieren auf Produktivhardware nicht hinausgekommen. Und also in Sachen Dateisystem, das Einzige, was wir großartig als Update sehen werden könnten in diesem Jahr, ist XFS. Ansonsten sehe ich da nichts großartig Spektakuläres.
Ja, glaube ich auch. Also bei ButterFS seit vor 2 Jahren war das, oder vor 2,5 Jahren, benutzbar markiert wurde, hat sich da nichts getan. Also im Wiki steht das Gleiche wie im letzten Jahr. Und der Einzige, der es tatsächlich richtig produktiv nutzt und auch damit wirbt, ist, weil du es nämlich vom NAS-Hersteller hattest, das ist nämlich Synology tatsächlich, die in ihrer, ab ihrer Value-Serie, also das ist das so, was der, Enthusiast benutzt bis zum Profi, da nutzen sie tatsächlich ButterFS als Standardsystem. In ihren normalen, in ihren Einstiegsgeräten ist es X4 und ansonsten werben sie halt wirklich mit ButterFS, mit Bitrot-Schutz und Snapshots und Replikationen und Versionierung und bla 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 bla. Also das sind aber auch die einzigen, von denen ich wirklich weiß und wo ich es gesehen habe, dass die das wirklich kommerziell auch nutzen. Ansonsten tut sich da nichts und da erwarte ich dieses Jahr ehrlich gesagt auch keine großen Veränderungen.
Ja, genau. Da wird sich also nicht sehr, sehr viel tun.
Kommen wir mal zum Thema Desktop-Marktanteil. Ich meine, Dell hat ja jetzt vor kurzem auch wieder ein neues Ubuntu Developer Notebook rausgebracht. Andere Hersteller wie HP und Acer oder Tuxedo ziehen da auch so nach, aber so wirklich der reine Marktanteil, also wenn wir wirklich von Desktop-Geräten sprechen, nicht von Internet of Things oder Tablets, Smartphones, da tut sich ja eigentlich nicht viel. Denkst du, das wird dieses Jahr anders oder bleibt das so?
Also wir hatten ja den Höhepunkt im letzten Jahr, wo es tatsächlich auch über 4% gestiegen ist. Ich glaube, das wird der erstmal Höheflug bleiben. Also es wird jetzt nicht nochmal um 2% oder so steigen, sondern wir werden jetzt erstmal auf diesen, ja, etwa roundabout 4%, 3% bleiben. Was ich ziemlich interessant finde, sind vor allen Dingen die diversen Statistiken, die es natürlich gibt, weil die einen reden von 2 oder 3%. Wenn man sich zum Beispiel Steam anschaut, was die da immer raushauen an Zahlen, dann sind wir da irgendwie im verschwindend geringen Teil von 0, irgendwas Prozent.
Ja, ja, ja.
Wobei man natürlich da auch sagen muss, dass das auch freiwillige quasi Umfragen sind, wo jemand dann tatsächlich, wenn er Steam gestartet hat, dann kriegt er so ein Pop-up und dann kann er sagen, ja, ich möchte an der Umfrage teilnehmen und dann kann er sein System anklicken. Was natürlich viele Leute dann nicht mehr machen werden, glaube ich, heutzutage, die wird das wahrscheinlich nerven, die klicken es weg. Deshalb sind die Zahlen da auch ein bisschen was geringer, aber insgesamt sind, glaube ich, die Zahlen hochgegangen. Man merkt es auch ganz einfach daran, an den kommerziellen Verkäufen von Linux tatsächlich auf dem Desktop. Und dazu will ich jetzt mal Raspberry Pis und so weiter auch mitzählen, also diese ganzen Entwickler-Developer-Boards auch mitzählen, weil dort ja meistens auch noch eine MicroSD-Karte mit einem Desktop-System ausgeliefert wird und das zählt dann auch schon zu einem Linux-Desktop, würde ich sagen. Es ist was anderes, als wenn man so ein Media-Center sich kauft mit Linux oder sowas, aber da wird tatsächlich ein Desktop-System ausgeliefert, auch wenn es nur ein LXDE oder sowas ist. Also deshalb würde ich sagen, es wird erstmal stagnieren. Das heißt, bei den Entwicklerboards oder sowas sehe ich keinen großen Anstieg, dass da irgendwie was Neues kommen wird. Bei den verschiedenen Herstellern Dell, wie gesagt, das XPS 13, was sie jetzt wieder in einer Neuauflage rausgegeben haben, auch wieder mit Linux-Support. HP, Acer und natürlich Tuxedo, die haben ja auch schon seit Jahren da ihre Finger mit im Spiel. Da wird sich, glaube ich, nicht großartig viel jetzt was ändern. Liegt vor allen Dingen natürlich auch daran, dass der Markt einfach gesättigt ist und dass wir natürlich auch schon seit Jahren einfach im Grunde genommen einen Rückgang haben von PC-Verkäufen. Und deshalb, glaube ich, wird sich da auch nicht sehr viel tun. Erstaunlich oder sehr erfreulich ist natürlich, dass wir bei der gleichen Prozentzahl bleiben, obwohl die PC, Neukäufe von PCs runtergegangen sind, liegt ganz einfach daran, dass die PCs einfach mit Linux länger genutzt werden können. Zum einen eventuell, zum anderen natürlich auch an den ganzen Bastelrechnern. Und ich glaube, da werden wir auf jeden Fall, auch wenn es jetzt den Marktanteil nicht großartig steigern wird, werden wir auf jeden Fall verstärkt ARM-Notebooks dann sehen. Also wirklich ARM-Notebooks, die mit einem Linux ausgeliefert werden. Das hat schon angefangen so vor 2 Jahren etwa, wo es die ersten so Kickstarter-Kampagnen gab, die dann so ein bisschen reingehauen haben. Das Pinebook, das hatte ich ja auch mal vorgestellt, ist ja so zum Beispiel so ein Laptop, was mit Linux standardmäßig ausgeliefert kommt. Und ich glaube, dass das jetzt vermehrt dann doch kommen wird. Wir hatten ja schon mal, glaube ich, vor ein paar Jahren darüber gesprochen, dass die große ARM-Netbook-Welle, damals sollte das ja so sein, kommen wird, weil sie ja irgendwie damals 16 Stunden oder sowas Akkulaufzeit versprochen haben. Das war für damalige Verhältnisse, wo wir nur 4 Stunden beim normalen Intel-Prozessor hatten, doch revolutionär, kam leider nie. Ich glaube, diesmal könnte es ein bisschen was besser werden, vor allen Dingen deswegen, weil man nicht nur eine lange Akkulaufzeit haben werden als einziges Feature, sondern noch einen sehr, sehr geringen Preis haben werden. Ich habe ja das Pinebook angesprochen, etwa $100 teuer und dann kriegt man wirklich eine Software, womit man tatsächlich surfen kann, Büroarbeiten machen kann. Das, was wir jetzt hier machen, zum Beispiel einen Podcast aufnehmen, wäre auch ohne Probleme auf dem Pinebook möglich. und natürlich kein großer Videoschnitt in 4K oder sowas, aber die Wiedergabe von 4K-Videos beispielsweise sollte auch keinerlei Probleme darstellen mit den neuen ARM-Chips. Also das wird Stück für Stück verbessert. Wir können da auf jeden Fall sehen, dass da doch einiges wahrscheinlich dann jetzt auf den Markt kommen wird. Nicht in großen Stückzahlen, aber in kleinen Schritten wird es dann vorangehen. Und darauf können wir uns zumindest, was Linux auf dem Desktop angeht, freuen, dass wir also sehr günstige Geräte einfach mal kaufen kann. Sowas, eine Kategorie Chromebook, nur mit einem richtigen Betriebssystem ausgestattet. So könnte man das, glaube ich, bezeichnen.
Ich denke, ein guter oder ein Riesenvorteil ist an der Stelle auch, ich meine, es gab ja immer wieder so Gerüchte, dass Apple zum Beispiel auf eine ARM-Architektur wechseln will und was passiert dann mit der ganzen Software. Ich sag mal, da sind Linux-Nutzer ja schon besser dran durch die ganzen Entwicklerboards, weil gerade durch den Raspbian sind ja ein Haufen Debian-Pakete auch als ARM-Kompilation in den Paketquellen vorhanden.
Ja, genau, das ist das eine. Also wir haben schon im Grunde genommen die ganze Software, die ist schon direkt ARM-kompatibel.
Es ist alles da. Es ist eigentlich alles da. Also was der Standard-Linux-Nutzer benutzt, das ist definitiv alles da. Also ich meine, du kannst ja auch, wie du ja sagst, eine Raspberry Pi mit einer SD-Karte, da gibt's nur bunte Mate. Das ist, durch die SD-Karte ist das nicht ganz so fluffig schnell wie auf dem Desktop, aber das kannst du hundertprozentig benutzen. Also da kannst du dein LibreOffice starten und dann kannst du da anfangen, deine Briefchen zu schreiben.
Ja, also das funktioniert ohne Probleme. Also ich habe es ja auf dem Pinebook auch und habe jetzt sogar KDE Plasma auf dem Pinebook. Das flutscht, das läuft. Ich habe alle meine Lieblingssoftware drauf und manchmal vergesse ich, dass das tatsächlich eine etwas langsamere Maschine ist. Und dann starte ich mal ein KDE in Live und will dann ein Video schneiden und dann merke ich dann, dauert doch ein bisschen was länger, so ein Video zu schneiden. Aber selbst auch das Kompilieren auf den Geräten läuft. Ich habe letztens einen Dolphin kompiliert zu Testzwecken. Das hat auch wunderbar funktioniert. Und selbst ein Webbrowser oder sowas jetzt, was etwas größer ist, also ein Capzilla beziehungsweise jetzt Falcon, habe ich drauf kompiliert auf dem Pinebook. Das lief auch ohne großartige Probleme. Da muss man sich natürlich ein bisschen was länger Zeit für nehmen, aber es läuft. Und also die Software ist da. Also im Grunde genommen haben wir fast alles. Das Einzige, was in den ARM Geräten im Allgemeinen, also egal ob Entwicklerboards oder jetzt den Notebooks fehlt, ist halt tatsächlich diese freien, offenen Treiber, weil das ist alles Closed Source Scheiße, muss man ganz einfach sagen, weil es ist einfach Kacke, weil du kriegst halt eben so ein Urzeit Linux Kernel 2 irgendwas, würde ich, naja, 2 irgendwas nicht, aber ein 3.10er Linux Kernel oder ein 3.4er Linux Kernel oder ein 3.12er Linux Kernel. Das ist, wenn wir jetzt bei 4.14 sind, ist das natürlich schon uralt. Und die kriegst du halt mit irgendwelchen proprietären Grafiktreibern, damit du überhaupt die Videobeschleunigung benutzen kannst fürs Wiedergeben von den Videos. Und dann funktioniert es auch nicht so richtig. Also mit den neuen Desktops zum Beispiel oder dann, also es hakt noch an einigen Stellen, weil halt eben freie Software fehlt in der Geschichte. Aber das Positive ist, man sieht Bewegung, selbst bei den größten GPL-Verletzern, die es in den letzten Jahren so gab, Allwinner beispielsweise. Man sieht Bewegung, dass die versuchen, jetzt doch freie Treiber irgendwie rauszuhauen, zumindest an einigen Stellen für ihre Geschichten. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die Linux-Gemeinde allgemein größeres Interesse an den ARM-Geräten hat. Linus Torvalds hat ja auch bei dem großen Meltdown und Spectre-Bugs in Intel rumgemeckert und gesagt, ja, wenn ihr weiter so macht, Intel, wechseln wir zu ARM. Und das zeigt ja auch schon so ein bisschen, dass das Interesse und dass auf jeden Fall der Weg klar ist, dass das als Alternative gesehen wird für die Linux-Community. Die Software ist einfach schon da. Das, was fehlt, ist wirklich, sind die Treiber so ein bisschen. Da fehlt es wirklich an einem Hersteller, der wirklich freie Treiber machen möchte, für die Grafikkarte vor allen Dingen, weil das ist so das größte Problem. Alles andere, das kriegt man irgendwie noch supported. Und was ich mir auch sehr, sehr wünsche, ist endlich mal so ein System wie, dann kann es wirklich dem x86 ebenbürtig sein, ist ein PCI-Integration in ARM. Es gibt den Standard schon seit Jahren, habe ich letztens gelesen. Niemand benutzt den, was ich komplett für schwachsinnig halte, zumindest was den PC angeht. Für Smartphones und so weiter, okay, verständlich. Man möchte das halt eben so klein wie möglich halten, das Image, und nicht irgendwelche Treiber mitliefern, die man eh nicht braucht. Aber für den Desktop macht es einfach Sinn, dass man einfach, dass der Kernel einfach fragen kann, was habe ich denn jetzt für eine Grafikkarte eingebaut? Ach, und dann kriegst du zurückgemeldet vom PCI-Bus, ja, das ist die und die und die, vom Hersteller so und so, mit dem der Nummer, und dann weiß der Kernel, okay, dann muss ich den und den Treiber laden. dieses einfache, simple Konzept, was seit über 25, 30, 40 Jahren auf dem ganz normalen x86-Prozessoren funktioniert oder x86-Architektur funktioniert, das sollte jetzt endlich auch für die armen Notebooks und sogar auch für die Entwicklerboards mit reinfließen, weil man dann doch an der einen oder anderen Stelle einfach mal Software, Hardware dranpacken, dranklatschen möchte, austauschen möchte und nicht jedes Mal für jedes Board, für jedes Notebook und so weiter und so fort, für jedes Modell dann einen eigenen Kernel kompilieren möchte, der dann eben dafür gedacht ist, sondern das muss universeller werden, dann hat es auf jeden Fall seine großen Chancen. Also ich sehe einen kleinen Schritt nach vorne, was sowas, was die ARM-Welt angeht, in Sachen Entwicklerboards und dann auch Laptops, aber der große Schritt, der wird noch folgen dann in den darauf folgenden Jahren.
So, okay, gut. Ich würde dann vielleicht auch mal kurz ein bisschen bei CPU bleiben wollen. AMD hat ja letztes Jahr ziemlich überrascht mit seiner Ryzen oder Ryzen-Architektur. Wie siehst was denkst du? Also ist AMD jetzt wieder zurück? Intel war lange Zeit der Platzhirsch, was performante CPUs angeht. AMD war ja mehr so ja günstige kleine Quad-Cores, hier und da mal ein Triple-Core, aber so wirklich konkurrenzfähig mit Intel waren sie ja nie. Bis letztes Jahr. Und dieses Jahr haben sie ja auch auf der CES überrascht, was die Integration mit der Intel GPU, mit der AMD GPU auf dem Intel Core, auf dem Intel Die angeht. Was denkst du da?
Ich glaube,
was werden wir da dieses Jahr erwarten können?
AMD hat schon fast gewonnen. Also Intel hat sich überholen lassen von AMD und haben das gar nicht mal gemerkt. Und das ist ziemlich interessant. Also AMD ist zurück, also mal so richtig zurück. Nicht nur halb, weil wenn Intel schon auf AMD GPU in ihren Intel Prozessoren setzt, dann ist da wohl ganz klar, wer da die Nase vorn hat, was das angeht und wer dann wohl am längeren Hebel sitzt. Also AMD sitzt auf jeden Fall jetzt aus zweierlei Dingen natürlich ganz vorne. Zum einen natürlich, weil sie Intel überrascht haben mit Ryzen und den Performance-Krieg, den Intel ja schon seit Jahren irgendwie gewonnen hat und seitdem sich überhaupt gar nicht mehr so richtig drum kümmert. Dann jetzt wieder ausgerufen haben und vor allen Dingen gewonnen hat. Intel hat versucht, schnell nachzuhäscheln mit seinem Intel Core i9, ja, hat es aber nicht so ganz auf die Reihe bekommen, weil da gab es ja Probleme mit den Mainboards und den Spezifikationen und dem ganzen Kram. Also sie haben sich übernommen und sind da irgendwie ins Schleudern geraten, das hat man deutlich gemerkt. Und das andere, was man da auf jeden Fall auch sehen können, ist natürlich dann jetzt dadurch, dass wir jetzt diese Meltdown-Lücke haben, dass Intel natürlich auch ein Sicherheitsproblem hat. Nicht nur was Meltdown angeht, sondern natürlich auch Intel ME, also das Management-System und die Management-Engine, die sie haben für ihre Prozessoren, die haben ja auch dutzendfach Löcher und Sicherheitsprobleme. Und das hat man bei AMD zumindest bisher noch nicht rausgefunden oder die gibt es dort eigentlich gar nicht. Also Meltdown gibt es auf jeden Fall nicht bei AMD. Und AMD hat zwar auch eine eigene Management-Engine, könnte man jetzt sagen, also einen eigenen abgeschirmten Betriebssystemraum, wo da irgendwas läuft. Also wo ein eigenes kleines Betriebssystem für den Prozessor drauf läuft, was Zugriff auf alles hat, was im Grunde genommen erstmal schlecht ist, aber zumindest hat da keiner so richtig große gravierende Lücken, Sicherheitslücken herausgefunden. Und das könnte ziemlich interessant werden, zum einen natürlich für die ganzen Serverbetreiber, die jetzt eventuell auf AMD umsteigen werden, weil die Performance ist auf jeden Fall da. Die Lücken in Sachen Intel ME sind nicht da und auch Meltdown. Und natürlich dann auch die Integration von GPUs. AMD hat ja Ryzen rausgebracht ohne GPU-Integration erst einmal. In diesem Jahr werden die AMD-Chipsätze mit AMD-GPU-Integration rauskommen. Das könnte auch ziemlich interessant sein für Notebooks. Da werden sie auf jeden Fall dann auch sehr viele Prozessoren, glaube ich, verkaufen in Notebooks. Und dann kommt natürlich auch noch die Sache hinzu, dass Intel jetzt auch Prozessoren mit AMD-GPU anbieten wird, was natürlich dann AMD quasi zum einfach katapultiert in die Höhen, die vorher Intel hatte, mit ihren integrierten GPUs, die am meisten verbreitet waren, weil sie halt eben überall drin steckten, quasi fast. Also das ist auf jeden Fall doch eine ziemlich interessante Geschichte, die wir da sehen werden, die AMD nach oben katapultieren wird und wir werden einen Konkurrenzkampf zwischen Intel und AMD in diesem Jahr auf jeden Fall haben.
Lass uns mal kurz bei Spectre und Meltdown bleiben. Also wir wollen das jetzt mal nicht allzu weit aufrollen, weil das hat ja, das ist so ziemlich in jedem IT-Blog nachzulesen und nachzuschlagen und auch relativ einfache Erklärungen finden sich da. Ich denke, was ein bisschen in den Medien untergeht, also zumindest für den Otto-Normalverbraucher, ist, dass diese Sicherheitslücke zwar jetzt, ja, Sicherheitslücke kann man es eigentlich auch nicht nennen, zwar jetzt durch Updates seitens Linux-Kernel, Windows-Update, Apple-Updates zwar im Grunde gefixt ist, aber sie ist ja eigentlich noch da und sie erfordert ja im Grunde eine radikale architektonische Änderung am CPU-Design.
Ja, das Interessante an der ganzen Geschichte, Meltdown ist gefixt, bringt Performance-Einbußen auf Intels. Spectre ist noch nicht hundertprozentig gefixt, weil man das noch nicht alles hundertprozentig begriffen hat, wo das Problem jetzt ist, weil das Problem liegt im Grunde genommen in einer Technologie, die bereits im Jahr 1995 eingeflossen ist in die CPUs und die das spekulative Ausführen von Code angeht. Und das ist ein Designfehler, würde ich mal sagen. Intel kam ja auch als erstes raus und meint so, ja, wir haben keinen Bug in der CPU, die CPU funktioniert genauso, wie sie soll. Und da haben natürlich erstmal viele gelacht, aber im Grunde genommen ist das keine Falschaussage, weil sie hält sich an die Standards, die wir haben. Das Problem ist, wir haben in der Spezifikation einen Fehler beziehungsweise eine bestimmte Geschichte nicht zu Ende gedacht. Und das führt jetzt dazu, dass wir uns auf jeden Fall jetzt die nächsten, ja, ich würde sagen, 3-4 Jahre mit diesen Hürden dann oder mit diesen Problemen rund um Spectre dann beschäftigen müssen. Zum einen natürlich, weil es noch nicht ganz klar ist, was muss alles gepatcht und gefixt werden, weil da ist nicht klar, muss ich jetzt tatsächlich ein BIOS-Update machen. Linux-Leute können das natürlich mit dem Microcode machen, also den AMD und Intel bereitstellen, die im Grunde genommen dann, also quasi eine Firma fürs BIOS, für die CPU, die dann geladen wird und die dann bestimmte Instruktionen nicht mehr so ausführt, wie es damals der Fall war mit den Spectre-Bugs. Das andere Problem ist, muss man den Linux-Kernel oder den Windows-Kernel oder je nachdem die anderen Kernel dann auch fixen und patchen. Linux hat es gemacht. Ich glaube, jetzt vor kurzem ist sogar der Linux-Kernel 4.14 rausgekommen, 4.14.14 rausgekommen, der dann auch die Spectre-Bugs behebt. Zumindest versucht zu beheben an der einen oder anderen Stelle, weil was immer noch nicht ganz klar ist von vielen, ist, müssen auch die Anwendungen angepasst werden, um das spekulative, diesen Bug des spekulativen Ausführens dann nicht da nicht reinzufallen, diese Falle. Das ist auch noch nicht klar. Und wenn die Programme geupdatet werden müssen, müssen eventuell die Compiler geupdatet werden. Wir wissen, wie lange es dauert, so einen Compiler mal einfach so abzudaten, funktioniert nicht. Ja. Also das dauert, bis das ankommt in den Distros und bis dann alle Programme neu kompiliert worden sind. Also ich erinnere mich letztens, als Debian von GCC irgendwas auf GCC 5 oder 6 umgestiegen ist und dann alles neu kompilieren musste, das hat ja auch Äonen quasi gedauert. Also das wird noch ziemlich, ziemlich lange dauern, weil es noch nicht ganz verstanden wurde, wo jetzt das Problem liegt, beziehungsweise wie das Problem in allen Einzelfällen dann ausgenutzt werden kann und wie man das auch auf jeden Fall fixen kann. Weil es ist eine Designschwäche in der CPU. Das kann man nicht einfach so mit Software fixen. Da kann man nur Workarounds drumherum bauen. Und ziemlich interessant wird dann sein, wir werden jetzt den neuen AMD Ryzen Prozessor sehen, der wird nicht gegen Spectre so richtig geschützt sein vom Design her, sondern wird das nur durch den Microcode her, eventuell hoffentlich, das hofft AMD wahrscheinlich auch, bei den neuen Intel Prozessoren das gleiche, wir werden dann wahrscheinlich erst bei der übernächsten Generation eventuell erste Ansätze sehen, wo das Ganze dann versucht wird, auch dann designtechnisch anders zu machen. Also wie die Prozessoren dann designintern aufgebaut anders arbeiten werden. Also quasi die Software, die in Hardware gegossen wird, die wird dann anders sein. Ansonsten werden wir vorher alles so Workarounds sehen durch eben Microkernel, Microcode-Geschichten und solche Geschichten. Spannend wird es vor allen Dingen dann auch zu sehen, wenn jetzt tatsächlich die ganzen Updates angelangt sind, auch an den Servern, an den großen Servern, die dann auch ein BIOS-Update gemacht haben, die dann den neuen Kernel installiert haben und so weiter und so fort, was das dann für Auswirkungen auf die Performance hat. Also der jetzt in 4.14.14 eingeflossene, ich glaube Redpoil oder Red, irgendwie so heißt der Fix für Spectre, der verspricht, dass es nur zwischen 2-4% Geschwindigkeitseinbußen geben soll. Das ist ein schon viel besserer Wert als das, was Red Hat und OpenSUSE ausgeliefert haben als erste Schnellmaßnahme, wo dann irgendwie 40, 50, 60% an Performance eingebüßt worden sind. Und man dann bei einigen Servern, konnte man das in den Statistiken sehen, wo dann der Server auf normaler Last irgendwie bei 20% CPU-Last lief er nach dem Einspielen der ganzen Patches und Updates dann auf 60, 70%. Und das ist natürlich ein großer, großer Unterschied. Und da werden wir auf jeden Fall mit beschäftigt sein. Die ganzen Server müssen geupdatet werden. Die Desktops werden geupdatet. Es ist noch völlig unklar, was mit den ganzen Smartphones passiert. Wir kennen ja die sehr, sehr traurige Android-Welt, wo man einfach im Grunde genommen fast überhaupt keine Updates mehr bekommt für seine Geräte. Und selbst die Hersteller, die sagen, wir liefern Updates, dann irgendwann mal sagen, ja, wenn was Schlimmes passiert, liefern wir mal ein Update, so nach der Geschichte. Also ich schiele da mal auf BlackBerry. Also es wird uns noch Jahre beschäftigen und so einen richtigen Fix werden wir erst einmal nicht haben. Und es wird ja eine ziemlich interessante Geschichte, vor allen Dingen dann, wenn wirklich Software oder wenn Exploits auftauchen, die die Spectre-Lücke ausnutzen, weil das haben wir momentan nicht. Wir sind in der glücklichen Position, wo wir das nicht haben, weil wenn wir das hätten, dann wäre die Scheiße jetzt so richtig am Dampfen, könnte man sagen. Und ja, das haben wir momentan noch nicht, da haben wir also noch Glück, aber es wird auf jeden Fall uns die nächsten Jahre beschäftigen und wir werden natürlich, wenn wir jetzt über Sicherheitslücken reden, auch in diesem Jahr wieder große Sicherheitslücken haben, die eventuell auf Spectre irgendwie basieren, könnte ich mir durchaus vorstellen, oder die einfach andere Sicherheitslücken irgendwie ausnutzen könnten, rein Software-Sicherheitslücken auf jeden Fall auch, aber diese Hardware-Geschichte wird uns noch lange wahrscheinlich plagen.
Ja, das ist ein grundsätzliches Problem. Der ITler, der versteht es in der Regel, aber dann auch, ich sag mal, diejenigen, die außerhalb unserer Blase leben, für die ist das gar nicht so offensichtlich. Ich meine, man muss ganz klar sagen, das sind ja Grundpfeiler unserer digitalen Gesellschaft. Siehe damals Heartbleed in OpenSSL. OpenSSL kam so ziemlich überall zum Einsatz. Dementsprechend schwerwiegend war dieser Fehler. Jetzt, dass man praktisch innerhalb der CPU da Schabernack treiben könnte, das ist ein großes Problem. Und das, wie du sagtest, es ist von 1995, es ist diese Speculative Execution eingeführt worden. Das kann man leider auch nicht einfach mal rausnehmen, weil ohne da jetzt noch zu tief einsteigen zu wollen, diese spekulative Ausführung sorgt eben dafür, dass Befehle, die ich sag mal später kommen, im Vorfeld schon übersetzt oder umgesetzt werden, damit sie eben dann sofort nach als nächstes abgearbeitet werden können. Und das macht eben einen Großteil der Performance der heutigen CPUs aus. Und das kann Intel oder AMD nicht einfach abklemmen. Das wird nicht funktionieren. Da müssen ganz radikale architektonische Änderungen hineinfließen.
Ja,
das wird uns mit Sicherheit noch eine ganze Weile verfolgen. Was ich in der Hinsicht kritisch sehe und mir Angst macht, das Jahr hat gerade erst angefangen. Wir haben letztes Jahr schon mit Crack wieder eine fiese Lücke gesehen. Und das sind alles Grundpfeiler unserer digitalen Gesellschaft. Also irgendwann kracht es da mal richtig. Und das macht mir durchaus Sorgen. Also dieses Jahr wahrscheinlich nicht, aber es wackelt schon einiges inzwischen.
Ja, also das Problem, weil hier Crack und Blueborn und wie sie alle heißen, die Lücken, auch die OpenSSL-Lücke, das waren ja alles Softwarelücken. Die konnte man einfach mit einem Update beheben. Das Problem ist, wir haben jetzt eine Hardware-Lücke und die haben wir schon seit 20 Jahren. Das kriegen wir nicht so einfach behoben. Das ist das Problem an der Geschichte. Das kriegen wir nicht so schnell behoben, weil wir da nicht einfach ein Update reinspielen können. Wir müssen da mit dem Lötkolben dran und wir müssen auch ein bisschen Gehirnschmalz verwenden, um das Ganze dann zu verbessern. Das, wo ich die große Gefahr sehe, ist, dass viele Leute jetzt sowieso irgendwie und Firmen auch sagen, ja, Sicherheit, ja, wir geben auf, ist sowieso alles unsicher. Und wir kümmern uns nicht mehr drum. Und das sehe ich vor allen Dingen in der IoT-Welt. Also das ist ja das böse Wort, IoT, Internet of Things. Das ist sowas von unverschämt teilweise, was da ausgeliefert wird an Geräten, die komplett offen sind, im Netz irgendwie rumhängen, teilweise sogar noch spionieren nach China oder sonst wohin und Daten auswerten. Aber das glaube ich, das wird auch noch mal, also es muss irgendwann mal im großen Stil so auf die Nase fallen, dass die Politik sich mal einschaltet und sagt, wir müssen gewisse Mindeststandards für diese Geräte erzeugen. Wir kennen das ja vielleicht von Routern. Damals war es so, da gab es Standardpasswörter für das WLAN und so weiter und so fort und auch für die Router. Mittlerweile hat sich das ja auch durch die Gesetzgebung und die Gerichtsurteile geändert, sodass zumindest jetzt einfach random Passwörter für beispielsweise die Router dann eingesetzt werden und die nicht offen rumhängen oder mit einem Standard-WLAN-Passwort rumhängen. Und ich glaube, das muss es auch für IoT-Geräte geben, also so eine Form, dass der Gesetzgeber eingreift und sagt, es muss ein Mindeststand, also erstmal müssen Updates für mindestens ein Jahr oder sowas geliefert werden für Sicherheitslücken und der Hersteller hat Zeit, sagen wir mal, wenn eine Sicherheitslücke auftaucht, innerhalb von 2 Wochen ein Update auszuliefern an die Kunden. Und wenn sie es nicht machen, gibt es Strafzahlungen oder sowas. Also irgendwie sowas muss es geben. Und was auf jeden Fall nicht sein darf, ist, dass man einfach irgendwelche Elektroschrott produziert, weil im Grunde genommen das Teil irgendwie super tolle Sachen machen können soll, aber dann komplett offen im Netz rumhängt und jeder kann drauf zugreifen. Das darf es nicht geben und es darf auch nicht so sein, dass einfach eine Firma einfach mal ein Gerät herstellt und dann keine Updates dafür liefert. Das darf es auch nicht geben. Und in der Hinsicht wünsche ich mir natürlich auch, dass das auch für Smartphone-Hersteller mal so ein bisschen übergreift, weil die könnte man da auch direkt mit einem Gesetz dann einkassieren und sagen, wenn du ein Smartphone rausbringst, musst du mindestens ja ein Jahr Updates rausbringen. Ansonsten brauchst du gar nicht erst anzufangen, so ein Smartphone rauszubringen.
Ja, sehe ich genauso. Also die ganze juristischen Themen sind eh, ja, ich sag mal, wackelig ist vielleicht das falsche Wort, aber jetzt auch in Bezug auf IoT und Spectre und Meltdown, wen kannst du am Ende haftbar machen? Gerade jetzt so für den Desktop-Client ist das alles gar nicht so kritisch, aber gerade so in komplexen Infrastrukturen, Datacenters, wenn du einen virtuellen Server hast und jemand nutzt da eben solche Lücken aus, die in Hardware gegossen sind, wen machst du am Ende haftbar, wenn ein Schaden entsteht? Ist es das Rechenzentrum? Ist es der CPU-Hersteller? Also das sind alles so Punkte, die bisher noch nicht wirklich, ich sag mal, zur Geltung gekommen sind, weil wir da noch nie so wirklich Präzedenzfälle hatten. Aber ich denke, das wird uns jetzt auch so die nächsten Wochen und Monate verfolgen.
Ja, und man wird auf jeden Fall, also ich habe so richtig so Minority Report-mäßig so die Zukunftsvision von Verbrechen und sowas im Kopf, was man alles machen könnte. Also zum einen natürlich die Haftung, da hast du ganz klar recht. Also was man machen, so Szenario wäre natürlich, es hackt sich jemand in deinen Staubsaugroboter, fährt damit irgendwie durch deine Wohnung, fährt eine Kerze um und auf einmal brennt deine ganze Bude ab. Wer bezahlt jetzt dafür? Wenn du Glück hast, natürlich deine Versicherung. Aber haftet der Hersteller dann dafür, der irgendwo in China vielleicht rumsitzt? Mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Aber das wäre so zum Beispiel ein Szenario. Das andere ist natürlich auch, bleiben wir beim Staubsaugroboter, der vielleicht eine Kamera eingebaut hat oder so ein, was Sony jetzt vorgestellt hat, diesen kleinen Aibo-Roboterhund, der mit Kameras ausgestattet ist. Wenn der einfach frei im Netz irgendwie rumhängt, dann kann sich so ein Verbrecher einfach mal dort reinhacken und dann guckt er ja, ist einer zu Hause, wo komme ich am besten rein in die Bude? Oder noch am allerbesten, ich achte extra darauf, dass hier irgendwo das Fenster offen bleibt. Eventuell, wenn es auch intelligente Fenster sind oder so, und hacke mich vielleicht da auch noch rein und lass das Fenster offen, so dass ich einfacher einsteigen kann und solche Geschichten. Also wir werden auf jeden Fall, und das ist noch nicht mal, diese düstere Zukunftsvision habe ich deshalb, weil ich ja sehe, was die da alles für Hardware-Schrott auf den Markt werfen, wo sich keiner nur im geringsten irgendwie Gedanken gemacht hat, was die Sicherheit dieser ganzen Geräte angeht. Und das kann einfach so nicht weitergehen. Da müssen die Hersteller irgendwo auf die Nase fallen und irgendwann muss wirklich ein großer Skandal irgendwie auftauchen, dass dann auch die Politik sich einschaltet, weil ich habe irgendwie das Gefühl, hier in Deutschland Neuland, sage ich dazu nur.
Ja, anders kannst du es nicht mehr nennen. Also das gut, verlassen wir diesen Bereich mal ein bisschen, sonst müssen wir hier und da noch eine Valium schlucken. Du hast mal was sehr Schönes aufgeschrieben, unser Pet, und zwar Canonical könnte aufgekauft werden.
Ja, also ich habe ja schon irgendwie das Gefühl gehabt, als ich im letzten Jahr gelesen habe, Canonical möchte sich auf den Aktienmarkt konzentrieren. Sie haben ja Unity abgestoßen, haben alles, was irgendwie Verlust macht, abgestoßen und sie wollen sich im Grunde genommen gesund schlanken. Das heißt mit anderen Worten, sie wollen sich anbiedern für irgendeinen Käufer, der sie dann aufkaufen könnte. Jetzt gab es ja doch schon bei Canonical sehr starke Bestrebungen und in Kooperation mit Microsoft zum Beispiel. Also es wäre, was jetzt zum Beispiel dieses Linux, Windows Subsystem for Linux, ja, so hieß es, also das
genau,
das Subsystem, das Linux Subsystem für Windows müsste es eigentlich korrekterweise heißen, aber naja, auf jeden Fall das zum Beispiel, da hat Canonical ja sehr stark mit Microsoft zusammengearbeitet. In anderen Bereichen, was die Cloud angeht, arbeiten sie auch sehr stark zusammen, dass dann alles zusammen mit ihrem, dem Microsoft, wie heißt es, dem Hypervisor von Microsoft wunderbar funktioniert. Also ich habe irgendwie den Verdacht, dass Microsoft eventuell auf die Idee kommen könnte, Canonical aufzukaufen. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die hat mein Kollege erzählt, und ich fand die Theorie zumindest mal interessant und will sie einfach mal so reinwerfen. Red Hat könnte Canonical aufkaufen und dann sagen, okay, wir machen Fedora dicht und wir benutzen als Desktop-Linux-Distribution dann Ubuntu, setzen dann allerdings auf Flatpaks und den Kram und auf GNOME und machen erstmal die anderen Desktops, lassen wir dann außen vor. Also das wäre auch eine sehr interessante Geschichte. Auf jeden Fall sieht es wohl so aus, dass Canonical sich versucht zu verkaufen oder sich anzubieten und dann wird wahrscheinlich irgendein Hersteller daherkommen und sie aufkaufen. Und momentan sehe ich tatsächlich nur Microsoft oder Red Hat eventuell. Red Hat natürlich auch aus Firmensicht, weil sie dann sagen können, okay, wir machen Ubuntu radikal nur noch Desktop-Software. Und Server-Gedönse machen wir nur noch Red Hat und wir übernehmen vielleicht ein paar Kunden, vielleicht die Canonical jetzt auch hatte, die auf Ubuntu noch laufen und supporten das weiter. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, was hältst du davon? Ist das realistisch schon für dieses Jahr oder ist das einfach nur so ein allgemeines Wunschdenken meinerseits?
Also ich sag mal so, ich wundere mich ehrlich gesagt, dass es Canonical noch gibt. Also es ist ja im Grunde nach wie vor, oder zum großen Teil existiert es ja dank dem Goodwill von Mark Shuttleworth, weil viele Sachen, also ich meine, der Ubuntu Server, der scheint wohl einigermaßen rentabel zu sein, aber andere Sachen, die probiert worden sind, du sagtest es ja schon, sei es jetzt hier Unity 8 oder damals Ubuntu One, der Cloud-Speicher, das ist ja alles abgeschossen worden. Microsoft, tue ich mich ein bisschen schwer damit zu glauben, dass sie das kaufen, weil sie haben eigentlich nicht wirklich viel davon. Red Hat könnte es tatsächlich für seine Desktop-Umgebung nutzen. Andererseits denke ich nicht, dass sie Fedora einstampfen, weil Fedora ist aus meiner Sicht immer so ein bisschen die Entwicklungsspielwiese für Red Hat, um zu sehen, wo es mit Red Hat Enterprise hingehen kann, was sich bewährt, was neu entwickelt ist, was kriegen wir stabil, was wollen wir dann in unseren LTE-Versionen drin haben. Also dass Fedora abgeschossen wird, glaube ich weniger. Aber es wäre eigentlich auch Wahnsinn, wenn sie es kaufen, dass sie Ubuntu einstampfen, weil dafür hat es am Ende des Tages auch eine zu große Community, die auch einem Debian-Projekt, auf das Ubuntu ja basiert, durchaus zugutekommt.
Ja, also es könnte durchaus sein, dass Red Hat sagt, okay, wir unterstützen jetzt Canonical, wir kaufen die auf oder wir lassen die dann weiterhin selbstständig, aber wir finanzieren dann teilweise Canonical weiter. Und dafür haben wir im Gegensatz dann dazu, zieht sich Canonical so langsam zurück, was den Servermarkt angeht und es wird alles irgendwie auf Red Hat migriert in der einen oder anderen Form. Wäre auf jeden Fall auch denkbar. Was auf jeden Fall Canonical hat, was interessant ist, ist, glaube ich, dann doch diese Cloud-Geschichte und auch ihr Snappy Core, wie das heißt, für IoT-Geräte. Da haben wir wieder das böse Wort. Also für IoT-Geräte wäre halt zum Beispiel auch eine interessante Geschichte für den einen oder anderen Hersteller. Wir sehen beispielsweise, Ubuntu wird ja zum Beispiel auch in Teslas wird auf Ubuntu gesetzt, als nicht nur Entertainment-System, sondern auch als Autosystem, Automotive-System. Ja. Also das könnte durchaus interessant sein, auch in den Fällen für den einen oder anderen Hersteller. Und ich habe irgendwie den Verdacht, Microsoft könnte da auch vielleicht dran interessiert sein. Dieses Subsystem, was sie gebaut haben, ist der eine Indikator. Das andere ist natürlich das mit den ganzen Server-Geschichten. Da wäre es natürlich interessant, wenn Microsoft neben ihrem eigenen Server dann auch noch ein Ubuntu als Server anbieten könnte. Alles aus einer Hand so ein bisschen und kompatibel und ohne große Schwierigkeiten miteinander. Das ja, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Microsoft zumindest daran interessiert ist. Wäre es denn denkbar, dass vielleicht so ein Hersteller wie Microsoft oder so ein Konzern wie Microsoft dahergeht und sagt, okay, wir kaufen Teile von Canonical, also so, dass Canonical zersplittert wird, also der Community-Teil wandert in die Community komplett, Ubuntu als Distribution wandert in die Community komplett und wir übernehmen nur den Server-Teil? Wäre das auch vielleicht denkbar?
Ja, doch, also gerade, also man darf den Serverteil wirklich nicht unterschätzen. Die Leute denken immer so, wenn ich einen Server habe, dann muss ich definitiv sowas Kommerzielles oder Großes wie Red Hat oder SUSE nehmen, aber mal ein Beispiel aus der Praxis, damals der Film, was war das, Avatar, genau, von James Cameron, der ist damals, das ganze Rendering ist auf 45.000 HP-Servers, ist das Ding gerendert worden mit einem Ubuntu. Server im Backend. Also das darf man tatsächlich nicht unterschätzen. Also ich könnte mir vorstellen, dass, wie du sagtest, dass Microsoft tatsächlich, wenn sie es kaufen, die Serversparte nehmen, auch unter dem Aspekt für ihr Cloud-Angebot, weil Lizenzgebühren hast du bei einem Ubuntu im Grunde so gut wie gar nicht. Also das merkst du, wenn du dir so Amazon EC-Instanzen aufsetzen, kannst du dir natürlich ein Windows oder ein Ubuntu aufsetzen und da siehst du sofort, aufgrund der Lizenzgebühren ist ein Ubuntu-Server in der Regel immer günstiger. Also klar, gerade um hier aus wirtschaftlicher Sicht, um vielleicht kleinere Kunden an Bord zu holen, die vielleicht keine Lizenzgebühren für Windows-Server und Co. zahlen wollen, da bietet sich natürlich so ein Ubuntu-Server an und das könnte natürlich eine Intention sein, den sich zu nehmen. Kritisch sehe ich es, wenn man sagt, ja, wir bringen Ubuntu, also wir forken es dann oder wir übergeben es der Community. Weiß nicht, ob das der richtige Schritt ist. Also da sehe ich eher den Untergang, weil da würde ich eher, bevor sich eine Community darauf stürzt, sollten sich diese Ressourcen dann lieber bei einem Debian bündeln, meiner Meinung nach.
Ja, ich würde einfach nur sagen, das wäre vielleicht eine mögliche Zukunftsvision, wie das aussehen könnte, dass dann Microsoft sagt, wir wollen nur den Teil, der wirklich auch interessant ist für uns haben, der Profit für uns bringt und der Rest soll schauen, wo der Pfeffer wächst.
Im Grunde. Oder 50-50 in dem Fall. Microsoft schnappt sich den Serverteil und Red Hat nimmt sich den Desktop-Anteil.
Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, also wir sagen einfach mal, es könnte durchaus sein, dass Canonical in diesem Jahr eventuell aufgekauft wird, aber wir sagen noch nicht irgendwie was Konkretes wer oder was und also wir bleiben im Könnte-Bereich nur.
Und ja, natürlich.
Nicht, dass wir am Ende des Jahres sagen müssen, ja, war nichts. Wir haben uns komplett geirrt, so nach dem Motto. Nee.
Ganz kurz, bleiben wir noch bei Microsoft, was wir gerade haben. Also was ich glaube, ist, dass wir dieses Jahr auch Visual Studio auf dem Linux-Desktop sehen werden. Also
ja, die hatten ja diesen Editor schon rausgebracht für Linux, ne?
Genau, Visual Studio Code, das ist ja im Grunde, basiert das ja auf Electron, das ist ja dieses HTML, CSS, JavaScript auf dem Desktop.
Quasi Chromium, der im Hintergrund läuft und das die App startet.
Genau, mit seiner V8-Engine und dementsprechend auch mit allen Löchern, die drin sind. Und ja, letztes Jahr gab es ja Visual Studio, also wirklich die Entwicklungsumgebung ist für den Mac rausgekommen. Das nutzt ja auch zum Entwickeln Xamarin, also was ja aus dem Mono-Projekt hervorging. Und ich denke, das ließe sich ohne großen Aufwand auch auf Linux portieren. Und ich denke, das werden wir dieses Jahr sehen. Zumal, man muss ja sagen, Microsoft hat sich ja stark geändert, seit Steve Ballmer nicht mehr an der Macht ist und der Satya Nadal das Zepter in die Hand genommen hat. Also wir haben ja jetzt im, ich glaube Dezember war es, kam ja auch der MSSQL Server 2017 tatsächlich für Linux raus. Also Administratoren können tatsächlich auch einen Microsoft SQL Datenbank Server auf ihren Linux Server installieren. Das Ganze ist noch nicht feature complete. Also ein paar, ich sag mal, Features fehlen. Zum Beispiel temporäre Tabellen gibt's halt noch nicht. Und die Administrationsoberfläche, also dieses Microsoft Management Studio heißt das, glaube ich, das ist halt auch noch nicht Linux-kompatibel. Also da muss man von dem Windows-Client kommen. Aber da sehe ich definitiv bestimmt noch einige kommerzielle Produkte von Microsoft kommen.
Ja, das könnte ziemlich interessant sein. Vor allen Dingen, ich glaube, wir haben Linux wirklich auf dem Desktop, da haben wir richtig gewonnen, wenn wir jetzt sogar Microsoft für den Linux-Desktop Apps schreibt, beziehungsweise Programme rausgibt. Da sind wir, glaube ich, ganz, ganz weit vorne. Und das könnte ziemlich interessant sein, weil dann so das Feindesbild Microsoft dann doch so langsam, glaube ich, ins Bröckeln kommt. Also bei den alten Linuxern wird es wahrscheinlich immer noch lange so bleiben, aber bei den neueren eventuell könnte sogar die Hemmschwelle verschwinden, dann eventuell sogar Microsoft zu helfen, Software auf Linux zu bringen. Und ich weiß nicht, ob man das gut heißen sollte oder schlecht heißen sollte. Nun ja.
Ja, ich sag mal, alles, was irgendwie dem Linux-Desktop-Markt zugutekommt, ist immer gern gesehen.
Gut.
Ja, dann lass uns doch mal jetzt hier wie erkläre ich das jetzt am besten? Du hast da was Nettes geschrieben.
Ja, also das, was wir auf jeden PCs. Fall sehen werden in diesem Jahr, ist wieder die Verdummung der PC-Landschaft. Und General Purpose Computing, ich glaube, da gab es mal einen Talk vor 5 Jahren, wenn ich mich nicht recht irre. Etwas mehr als 5 Jahren. Ist es her, ich glaube, der auf dem Chaos Communication Congress. Da hat jemand über den Kampf gegen General Purpose Computing gesprochen. Und wenn man den Talk jetzt so sieht, kann man wirklich sagen, es hat sich vieles bewahrheitet. Es hat mit Tablets, mit Smartphones so ein bisschen angefangen, die dann alle verdongelt oder also alle erst einmal dicht gemacht sind. Dann die Verdongelung haben wir jetzt auch gesehen bei den neuen Laptops, die ja dann alle mit nur einem kleinen Anschluss herkommen, USB-C oder sowas, den alle dünn gemacht und dann muss man irgendwelche Dongle kaufen und so weiter und so fort, um den Laptop ordentlich nutzen zu können und solche Geschichten. Und ich glaube, das wird sich weiterentwickeln. Wir haben das mit Chrome OS bereits schon gesehen, das vor allem in den USA im Bildungsbereich sehr groß ist, was ich komplett für eine Katastrophe halte, weil es eben die Verblödung vom Computer ist oder das, was Computer eigentlich machen kann oder machen können sollte, weil man da einfach ein abgeschirmtes System hat, was nur bestimmte Online-Dienste machen kann und lokal fast gar nicht irgendwie was Vernünftiges machen kann. Jetzt hat man zwar in Chrome OS auch wieder Android-Support eingebaut, aber dann hat man ja auch wieder so ein geschlossenes Ökosystem. Man kann da nur noch Apps aus dem Play Store installieren. Man kann keine anderen Apps vernünftig installieren. Und das ist alles, es gibt keinen Root-Zugriff und so weiter und so fort. Jetzt gab es eine neue Distro, von der ich jetzt gelernt habe, die nennt sich Endless OS. Und die scheint auch irgendwie sehr große finanzielle Hilfe bekommen zu haben und wollen nicht so richtig verraten, von wem. Red Hat, Microsoft, keine Ahnung, wer dahinter steckt. Aber auf jeden Fall haben die auch schon mal gezeigt, wo die Reise so hingehen könnte. Sie haben eine Art Konkurrenz zu Chrome OS geschaffen, eine Art Linux-Distro, die nur auf Flatpak setzt, auf OS-Tree setzt, eine Technologie, die im Grunde genommen den ganzen Root Baum des Dateisystems dann nur noch lesbar hinterlässt, so dass man nicht irgendwie irgendwelche Dateien da drauf packen kann, sondern nur noch über Flatpaks Programme nachinstallieren kann und keinen Root-Zugriff mehr sich ergattern kann und im Grunde genommen nur noch das machen kann, was irgendwie der Hardwarehersteller oder der Softwarehersteller in dem Falle dann vorgesehen hat für die ganze Geschichte. Und ich glaube, das ist das, wo die Reise hingeht. Ich habe die ARM-Entwicklerboards und so angesprochen. Da sieht es ja ein bisschen was ähnlich aus. Momentan ist es noch so, dass wir dann noch ein stinknormales Debian oder sowas bekommen, aber wir sehen ja auch, es gibt ja für bestimmte spezielle Bereiche, gibt es ja spezielle Distributionen, beispielsweise im Multimedia-Bereich, da kriegt man dann halt sein LibreELEC oder sowas, wo man halt eben dann sein Media Center drauf laufen hat. Und das ist dann für einen bestimmten Zweck nur gedacht, obwohl der PC viel, viel mehr machen könnte. Aber man kann das in der Oberfläche nicht auswählen, man hat gar nicht die Möglichkeit, das zu machen. Und ich glaube, das Problem werden wir vermehrt sehen, dass PCs verkauft werden, die nur noch eine Sache machen können, obwohl sie eigentlich viel, viel mehr von der Hardware her imstande sind zu machen. Und ja, das werden wir in diesem Jahr auf jeden Fall auch sehen, dass wir mehr, sagen wir mal, dumme IoT-Geräte bekommen, wo im Grunde genommen ein voller PC drin steckt.
Ja, also ich hatte das mit dem Endless OS auch mal so zwischendrin, ist es mal in meinem Newsreader aufgepoppt und war von dieser Methode oder von diesem OS ziemlich begeistert. Also es ist, wie du sagtest, Chrome OS, der Gedanke ist ja eigentlich ganz schön. Es ist ja relativ günstig, das muss man sagen. Diese Chromebooks, die kosten ja eigentlich nicht wirklich viel. Das Problem ist, du bist halt wirklich an die Dienste von einem einzigen Hersteller gebunden und haust dir damit praktisch ein Vendor-Locking vom Feinsten rein. Und das ist etwas, wo ich mich frage, muss das sein? Also du solltest dich eigentlich nach Möglichkeit nie von einem Hersteller abhängig machen, weil du kannst es am Ende nicht kontrollieren. Und bei diesem Endless OS, gerade wie du es auch sagtest, es ist halt schön, wenn du diese Flatpaks hast, wo du, ich sag mal, dir selber eine gewisse Diversifikation schaffen kannst, aber an Software, aber gleichzeitig hast du eben auch, kannst du gewisse Sachen aussperren. Also sprich, du kannst eben nicht alles installieren, du hast keinen Root-Zugriff. Also das sind wirklich Sachen, wo ich hoffe, dass wir da dieses Jahr vielleicht auch etwas mehr sehen.
Ja, also ich habe irgendwie die Befürchtung, wir werden davon mehr sehen. Und bei dem Endless OS sieht's ja so aus, Flatpaks, die eine Sache, die ich nicht erwähnt habe, da meinen jetzt einige ja da, wenn ich einige andere Programme installieren möchte, kann ich einfach Flatpak-Quellen hinzufügen. Das funktioniert eben nicht, weil halt eben man keinen Root-Zugriff hat und dann man hat also nicht die Möglichkeit, weitere Software-Quellen hinzuzufügen, also Drittherstellerquellen oder sowas hinzuzufügen, um Software zu installieren. Und so ist man komplett vom Anbieter abhängig gemacht. Und das ist natürlich unschön. Aber wir werden sowas auch sehen. Wir sehen das in der ARM-Landschaft, in den Tablets und in den Smartphones vor allen Dingen. Die Möglichkeit, einfach einen offenen Bootloader zu haben, ein anderes Drittanbietersystem drauf zu installieren. Es verschwindet gering bei den Smartphones. Da gibt's nur einige positive Ausnahmen. Das Sony Open Device Programm beispielsweise wäre dann hier genannt. Und noch ein paar andere. Und ich habe irgendwie die Befürchtung, wir werden das auf PCs immer vermehrt, verstärkt auch sehen. Es nennt sich dann dort eben Secure Boot. Und es läuft alles in die Richtung, dass es ja auch abhängig ist von einem einzelnen Hersteller, in dem Fall Microsoft. Und wenn Microsoft irgendwann mal auf die Idee kommt, ja, hier mit Canonical und so, wir wollen das doch nicht kaufen, wir wollen mit Linux doch nichts zu tun haben, wenn jetzt der Satya Nadella nicht mehr bei Microsoft ist, sondern jemand anders dahin kommt, der meint so, ja, wir killen einfach mal Linux, dann können sie das mit einem einfachen Wisch machen. Sie machen einfach die Keys für Linux ungültig und schon kannst du Linux nicht mehr auf deinem PC installieren. Und ich habe irgendwie die Befürchtung, es wird nicht so kommen, weil Microsoft nicht ganz so blöd ist. Zumindest das aktuelle Microsoft nicht ganz so blöd ist. Aber zukünftig könnte es durchaus so aussehen, dass dann die ganzen, sagen wir mal, Billig-Notebooks so ausgeliefert werden. Also es gab ja schon mal Möglichkeiten oder sagen wir mal, diese alten Atoms, die ganzen billigen Atoms, die dann meistens so Windows 10 ausgeliefert kamen in Notebook-Form oder auch in einer Mini-PC-Form, die hatten zum Beispiel ein modifiziertes UEFI, wo du dann nicht ganz einfach Linux drauf installieren konntest. Da lief einfach nur Microsoft und da lief nur Microsoft Windows in dieser speziellen Version, die du gekauft hast, weil selbst normales Windows 10 da nicht noch drauf installiert werden konnte, weil das so ein spezielles UEFI ist. Und ich habe irgendwie die Befürchtung, dass wir das vermehrt auch sehen werden, auch in diesem Jahr mit neuen Geräten, die eben auch sowas einsetzen werden. Und das führt dann halt dazu, dass wir ja es schwer haben werden, dann alternative Systeme drauf zu installieren. Und das ist aus meiner Sicht auch ein Schritt in Richtung General Purpose Computing abzuschaffen. Und das müssen wir im Grunde genommen bekämpfen. Deshalb sollten wir da hellauf und wach bleiben für dieses Jahr, dass wir da auf jeden Fall drauf achten, dass wir dann im Endeffekt nicht unsere Personal Computer verlieren und dann zu Personal Sklaven von irgendwelchen Firmen werden.
Gut, verlassen wir doch jetzt mal den Desktop-Markt und kommen mal so zu Linux auf den Smartphone und Tablet. Ich glaube, April letzten Jahres war das, hat Canonical-Gründer Mark Shuttleworth ja, ich sag mal, eine richtig große Hiobsbotschaft verkündet, indem er angekündigt hat, dass Ubuntu Touch nicht mehr weiterentwickelt wird, dass es eingestampft wird. Und basierend darauf hat sich ja anscheinend ein entsprechender Fork gebildet, beziehungsweise eine Community hat das übernommen.
Ja, genau, Ubiports hat das übernommen. Sie haben, glaube ich, vorher ein paar Apps für das Ubuntu Touch gemacht und sie haben jetzt im Grunde genommen das, was Canonical fast komplett aufgegeben hat, also das einmal das Ubuntu Touch, das Unity 8 und den ganzen anderen Klimbim haben sie quasi aufgenommen. Ich glaube, das Einzige, was sie nicht mit aufgenommen haben, war Mir. Also diesen Display-Server. Alles andere haben sie jetzt mit aufgenommen und gerade für das Smartphone, für Tablet interessant ist ja, dass Ubiports dann doch ja in der im letzten Jahr schon ziemlich viel Entwicklung reingehauen hat und sicherlich in diesem Jahr auch noch ziemlich viel reinhauen wird. Sehr groß wird wahrscheinlich dann die Umsetzung von Nbox sein, dem Android-Support, der dann für Ubuntu Touch nachgeliefert wird und der dann auch für aktuelle Geräte, die mit Ubuntu Touch noch laufen, dann nachgerüstet wird, was natürlich dann den Nutzern, die Ubuntu Touch noch haben, dem Gerät dann neues Leben einhauchen wird, weil Entwickler sind da doch verschwindend gering für das Ubuntu Touch-System, gerade als Canonical es auch eingestellt hat. Und so macht es dann doch Sinn, dass man vielleicht das alte BQ Aquaris irgendwas dann noch weiter nutzen kann, mit eben dann Hilfe von Nbox dann auch mit aktuellen Android-Apps versorgen kann und das dann einfach auf einem Ubuntu-Touch-System nutzen kann. Interessant ist natürlich dann auch, dass immer mehr neue portierte Geräte hinzukommen bei Ubuntu Touch und die man dann auch ausprobieren kann. Also Nexus 4, Nexus 5 war ja schon bekannt, aber weitere Geräte werden dann noch folgen. UbiPorts hat ja bereits angekündigt, dann auch zusammen mit Plasma Mobile an Halium zu arbeiten. Das ist eine Zwischenschicht, die einem ermöglicht, dann ziemlich einfach den Android-Hardware-Layer zu benutzen, um eben dann Ubuntu Touch oder Plasma Mobile dann auf den Geräten, die normalerweise mit Android ausgeliefert werden und wo es nur Android-Treiber für gibt, dann lauffähig zu machen. Also Ubuntu Touch wird auf jeden Fall ziemlich interessant und ziemlich groß in diesem Jahr werden. Und das ist interessant, weil man ja eigentlich davon ausgegangen ist im letzten Jahr, dass die jetzt also komplett tot sind. Aber UbiPorts hat es tatsächlich geschafft, Software-Updates rauszubringen. Ein bisschen was mehr Software-Updates, als ich tatsächlich gedacht habe. Es sind, glaube ich, 3 Software-Updates geworden im letzten Jahr, was ja schon doppelt oder dreifach so viel sind, wie einige Leute vielleicht für ihr Android-Gerät bekommen haben. Und wir werden auf jeden Fall eine interessante Entwicklung sehen in diesem Jahr. Mit Sicherheit ist der Umstieg von Ubuntu Touch, weil Ubuntu Touch basiert immer noch auf dem uralten Ubuntu, 16.10, glaube ich, Vivid. Also auf jeden Fall auf Vivid basiert es noch, auf Ubuntu Vivid. Und jetzt müsste man tatsächlich mal auf was Neues umsteigen. Zumindest sollte man auf was LTS-mäßiges umsteigen, wo es dann halt auch längeren Support gibt von Seiten Canonicals, so dass man die Pakete einfach übernehmen kann. Und da bieten sich natürlich jetzt die 2 großen Distros an, die LTS, erstmal das, was LTS ist, nämlich Ubuntu 16.04, das ist aktuell LTS und wird dann natürlich auch bis im Jahr 2020 unterstützt. Oder man könnte jetzt, weil 18.04 steht ja auch an, wird auch ein LTS-Release werden, eventuell sogar auf 18.04 gehen. Das werden wir dann aber mal sehen müssen. Auf jeden Fall sieht es so aus, dass Ubuntu Touch gar nicht mal so tot ist, sondern jetzt so, ja, in diesem Jahr vielleicht sogar eine kleine Auferstehung feiern werden wird.
Vielleicht mal so schon mal als kleines Schmankerl. Du hast ja bereits bei den UbiPorts Maintainern mal angefragt bezüglich eines Interviews.
Ja, genau. Wir werden da auf jeden Fall ein Interview führen, hoffe ich doch, dass das irgendwie zustande kommt, dass wir das dann ja vielleicht im Februar dann rausgeben können, wo wir dann auch noch einiges besprechen werden, was Nbox angeht, was Ubuntu Touch allgemein so ein bisschen angeht. Könnt euch also drauf freuen. Also für die Leute, die jetzt noch ein Ubuntu Touch Gerät haben oder vielleicht noch Fan sind von Ubuntu Touch und das doch gerne weiterentwickelt sehen wollen, die werden auf jeden Fall dann vielleicht oder sollten auf jeden Fall dann beim nächsten Mal reinhören. Da werden wir dann mit Sicherheit darüber reden. Ganz, ganz ausführlich.
Ich überlege gerade, was ist Ubuntu Touch eigentlich geschrieben? Ich meine, Unity ist ja, glaube ich, damals in Vala geschrieben worden. Ist das bei Ubuntu Touch auch der Fall? Oder?
Nee, das ist in Qt Quick, also QML, geschrieben worden, also komplett QML-basierend. Hat den großen Vorteil, dass natürlich dann auch die Kompatibilität beispielsweise mit Plasma Mobile gewährleistet ist zu Großteilen. Also man hat da die Möglichkeit, man muss natürlich das Framework vielleicht ein bisschen was austauschen. Aber es gibt ja auch Ideen, zumindest das irgendwie zu vereinheitlichen. Plasma Mobile hat ja ihr Kirigami-Framework, was man braucht, um Interfaces zu bauen für die mobile Oberfläche. Und Ubuntu Touch hat das was Eigenes, was natürlich dann auch mit dem Unity 8 zusammenhängt. Und es könnte durchaus sein, dass eventuell Ubuntu Touch dann auch das Kirigami mit aufnimmt, aber nicht als alleiniges Framework dann verwenden wird, weil man ja eben schon etwas Fertiges hat, was auch mit Unity 8 zusammenarbeitet. Und Unity 8 wird ja auch von UbiPorts noch betrieben. Und es könnte auch durchaus sein, dass UbiPorts vielleicht sogar Pläne hat für das ein oder andere Gerät, das ein oder andere neue Android-Gerät, was das ja jetzt auch unterstützt, eben diesen Convergence-Gedanken wieder aufleben zu lassen, weil die Technologie ist immer noch da, sie ist nicht veraltet. Und man hat alles das, was in Unity und was in ja, was in Unity eingebaut ist, funktioniert halt eben auf dem Desktop oder aber auch auf dem Smartphone oder Tablet. Und deshalb bin ich mir da relativ sicher, dass wir da auch vielleicht in diesem Jahr vielleicht noch nicht so ganz, aber dann vielleicht in den kommenden Jahren davon hören werden. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das andere, was ziemlich interessant sein könnte, wäre das Librem 5, nicht wahr? Weil da hat ja, glaube ich, letztes Jahr war ja, ist ja so richtig so ein Hype ausgebrochen. Hast du eigentlich auch das unterstützt, das Projekt?
Aber freilich, weil es bei mir schon zum Jolla nicht mehr gelangt hat, dachte ich, ich probiere es jetzt mal damit.
Ach so, ja gut. Ich war von Anfang an ja sehr, sehr skeptisch und habe mir dann, als ich das Ganze durchgelesen habe und so gemerkt habe, ja, okay, da sind ein paar kluge Köpfe mit dabei, aber es war nie jemand in dem Team dabei, der wirklich Ahnung von mobiler Hardware hatte. Deshalb habe ich gedacht, ja, lass ich doch lieber mal die Finger weg. Zudem bin ich ja schon voll meinem Jolla-Geräten committed und deshalb habe ich gedacht, ja, es reicht, wenn ich auf ein Pferd setze und dann ich schaue mir das Librem mal an, wie das Projekt sich weiterentwickelt und ob sie das Librem 5 dann tatsächlich rausbringen werden. Es wird auf jeden Fall ziemlich interessant werden, glaube ich, dieses Jahr. Es gab ja jetzt eine Ankündigung von Purism, das sind die Hersteller, die Librem erstellen wollen. Und die haben ja dann zumindestens ja ihren Plan so ein bisschen vorgestellt. Und im Grunde genommen haben sie gesagt, sie haben keinen richtigen Plan, zumindest noch nichts richtig. Also sie haben noch keinen Hersteller, der die Entwicklerboards machen soll. Die Boards sollen ja jetzt im Sommer, glaube ich, sollten sie rauskommen. Sie haben noch keinen Hersteller für die Display. Sie haben noch keinen Hersteller im Allgemeinen, den sie angedacht haben für die Herstellung des kompletten Phones. Sie haben noch keinen, den Prozessor, den sie fürs Phone einsetzen wollen, haben sie nicht. Sie müssen auf irgendeinen älteren Prozessor setzen. Also es sieht alles irgendwie danach aus, dass das fast unmöglich ist, dieses 2019er Release einzuhalten. Und ich bin mir relativ sicher, wir werden dieses Jahr das große Verschieben bei Librem 5 sehen, zum einen, was die Entwicklerboards angeht, weil die, wenn die jetzt noch nichts haben, noch keinen Hersteller haben für die ganzen Geschichten, können die bis Mai nicht irgendwie oder bis Sommer, sagen wir mal, können sie dann, also wenn dann im Spätsommer, so Anfang Herbst so ein bisschen, können sie vielleicht Entwicklerboards ausliefern. Ansonsten habe ich da irgendwie, sehe ich da ein bisschen was schwarz, was das angeht.
Ja, ich denke auch, dass wir frühestens erst so ab Herbst überhaupt Prototypen sehen werden. Also da würde ich mir im Moment auch noch nicht zu viel versprechen, weil man denkt sich immer so, ja, Hersteller suchen, das ist ja nicht so schwer. Doch ist es, weil es müssen natürlich auch vertragliche Modalitäten geklärt werden und bis das alles durch ist, kann schon sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Also ich denke, vor Herbst werden wir da keine Prototypen sehen.
Ja, das ist das eine. Und wenn ich jetzt zurückdenke an das Jolla-Tablet oder jetzt die Schwierigkeiten, die das Yota-Tablet, also das inoffizielle Nachfolger des Jolla-Tablets hat, was chinesische Hersteller angeht und was Lieferverzögerungen angeht, wenn dann zum Beispiel ein paar Bauteile nicht mehr nachgeliefert werden können oder der Hersteller XYZ hat jetzt einen Großauftrag von Apple oder von Samsung bekommen und schiebt alles andere erstmal auf die lange Bank, dann sitzt du da und hast dann halt ein Problem.
Ja, natürlich.
Und das andere Problem ist natürlich auch, wenn dann chinesisch Neujahr ist und die einfach mal ein Wochenende komplett oder eine ganze Woche feiern oder sowas und dann verzögert sich ja auch alles wieder. Oder die Prototypen kommen nicht an oder es ist, was natürlich auch komplett unterschätzt wird, glaube ich, von den Leuten ist, wenn die dann so ein PCB sich ausgedacht haben, so ein Board-Design ausgedacht haben und das denen dann geben, dann müssen die erst nochmal, sagen wir mal, 1000 Stück oder sowas hergestellt werden. Und dann entdeckt man eventuell, ja, da ist aber irgendwie im Design eine Schwäche drin oder ein Problem, was eben zu einer Schwäche führen könnte, an der einen oder anderen Stelle. Dann muss man das komplett irgendwie verwerfen, muss dann vielleicht komplett neu designen oder den Bug erstmal beheben. Das kostet ja auch Geld, nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Und sie haben ja gar nicht so viel Geld eingesammelt. Deshalb bin ich da also mehr als skeptisch, was das angeht. Ich habe irgendwie das Gefühl, die haben da keine Ahnung von. Und wo ich jetzt auch immer größer noch ein Gefühl habe, die haben keine Ahnung davon, ist, die wollen jetzt komplett in Sachen Software auf GNOME und auf GTK setzen. Für eine mobile UI und also das.
Ja, für ihr POS. Ich meine, das liest sich alles schon ganz schön, was sie da alles schreiben mit hier Debian im Untergrund, hier GTK3, GNOME und so. Das liest sich alles toll, aber ich meine, man muss ja ganz klar bedenken, Jolla war damals, ich sag mal, viel besser organisiert, hatte definitiv mehr Kapital in der Hand und hatte trotzdem richtig stark zu kämpfen gegen Ende.
Und die hatten also, ja sogar auch Leute mit Ahnung, also die von Nokia kamen, die ja Hardware gemacht haben.
Vor allen Dingen.
Also das ist, und sind trotzdem auf die Schnauze gefallen. Und jetzt sieht das hier bei denen aus, sie haben viel weniger Geld eingesammelt. Also noch nicht mal, also die haben, ich weiß nicht, wie viel hat Jolla eingesammelt? 9 Millionen oder sowas damals für das erste Smartphone. Und hier ist man gerade bei ein bisschen über 1 Million. Also ich kann mir
ich
das...
Ich glaube, 2 Millionen sind es
inzwischen. Oder noch 2 Millionen ist mal... Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie das hinkriegen mit dem wenig an Geld. Oder wenn sie das machen, dann kommt halt nur Schrott an. Das ist halt das die andere Befürchtung, die ich habe. Aber ich glaube, dass wo sie sich, also ich habe ja von Hardware vielleicht nicht so viel Ahnung, sondern lass mir das immer vom Hörensagen so sagen. Aber von Software habe ich ein bisschen was Ahnung. Und die Entscheidung jetzt im Grunde genommen, jetzt erst auch erst einmal zu entscheiden, wir fangen jetzt an, eine komplette mobile UI auf GTK-Basis und auf GNOME-Basis zu entwickeln, ist, glaube ich, zeigt eindeutig, dass die komplett also den Verstand verloren haben oder zumindest überhaupt keine Ahnung davon haben, wie lange sowas in Sachen Entwicklungszeit benötigt. Wenn ich daran denke, Plasma Mobile ist, glaube ich, vor 2 Jahren oder 3 oder sogar noch länger hat das angefangen und wie weit es dann jetzt bis hierhin gekommen ist. Und wenn die jetzt erst anfangen, eine GNOME-GTK-Oberfläche zu entwickeln, ich habe das jetzt gesehen, die haben sowas, was bei Plasma Mobile Kirigami heißt, also ein UI-Framework, was bei Plasma Mobile auch schon Version 2 vorliegt, das fangen sie jetzt auf GTK-Basis an. Wenn wir dann überlegen, GTK ist in der aktuellen Form auch noch nicht richtig stabil, also da warten wir ja in diesem Jahr erstmal drauf, dass sie sich stabilisieren, dann wird da auch noch alles Mögliches brechen oder sie werden halt GTK forken müssen, um das irgendwie mit ihrer Mobile UI dann vernünftig entwickeln zu können. Also ich sehe da komplett schwarz, was die Softwareentwicklung auch angeht. Das werden sie einfach nicht schaffen, in einem Jahr irgendwie eine komplette Mobile UI auf GTK und GNOME-Basis zu basteln, die dann auch ordentlich funktioniert. Also die irgendwie mit in Teilen nur mit dem Ubuntu Touch oder sogar einem Firefox OS mithalten kann. Das ist ja schon ein Negativbeispiel an sich, was ich hier wähle, weil Firefox OS so das Allerschlimmste an schlimmer Software überhaupt irgendwie gewesen ist.
Das war schon eine Sünde.
Ja, also von den Features, die es hatte und Funktionen. Und schon sehr minimalistisch auch war, weil alles im Browser gelaufen ist. Aber also ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie softwaremäßig es in diesem Jahr irgendwie auf die Reihe kriegen. Und ich habe die ganz große Befürchtung, dass natürlich dieser Hype, der jetzt um Purism und das Librem 5 irgendwie im letzten Jahr angefangen wurde, dass das jetzt umschlagen könnte in diesem Jahr durch die Verzögerung und durch den ganzen Kram, so dass dann so richtig der Hass gegen Purism dann auch vielleicht wachsen wird und eventuell dann auch dazu führen wird, dass einige sagen werden, ja, okay, hier die Open Source und das auch dann auf die Open Source Gemeinde abfärben könnte und das ist, glaube ich, die ganz große Gefahr, die da besteht und ich habe irgendwie das Gefühl, Purism ist sich dessen überhaupt nicht so richtig bewusst und das ist so ein bisschen traurig, was das angeht.
Also, was ich nicht verstehe, ist, ich vermute, es kommt einfach durch diesen Ansatz, weil sie halt eben super secure sein wollen. Warum sie nicht dann ein KDE Plasma, also ein Plasma Mobile oder eben hier ein Ubuntu Touch nehmen? Also erschließt sich mir nicht, weil ich meine, da ist doch schon was. Es gibt doch schon entsprechende UI Touch Frameworks. Warum muss ich schon wieder anfangen, was Neues zu basteln, von dem ich im schlimmsten Fall keine Ahnung habe, von dem ich im schlimmsten Fall nicht abschätzen kann, wie lange es dauert? Und wie du sagst, GTK 3 ist ja nun von Stabilität durchaus noch ein gutes Stück weg. Also ich weiß nicht, warum tue ich mir das an?
Also ich weiß es auch nicht. Und also ich kann es auch nicht verstehen. Wenn die schon Geld bekommen und in die Hand nehmen, dann sollten die doch die Projekte, die Open-Source-Projekte fördern, die es schon gibt, die quasi kurz vorm Fertigsein sind, im Grunde genommen. Ubuntu Touch wäre ein Ansatz. Da hat man sogar noch mehr fertig als bei dem Plasma Mobile. Allerdings weiß ich nicht, wie das mit der Lizenz aussieht bei Ubuntu Touch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das können wir ja vielleicht mal die Ubiports-Leute fragen, weil Canonical ja immer noch mit einem CLA, also da mit einem Contributor License Agreement rumgespielt hat, neben der GPL, was natürlich zu Problemen führen könnte, wenn man jetzt komplett auf Free, auf Libre setzen möchte, wie das eben Purism immer bei Purism der Fall ist. Aber dann sollte man doch tatsächlich auf Plasma Mobile setzen. Und ganz ehrlich, also wenn man eine Partnerschaft mit Plasma Mobile und dem Plasma Community ankündigt, denen Bescheid sagt, ja, okay, wir werden auch Entwickler einstellen und dann im Jahr 2017 nichts passiert und dann im Jahr Anfang 2018 sagt, ja, wir fangen jetzt an mit der GTK und Normentwicklung und wir kontaktieren dann mal unsere anderen Partner, ist das so Schlag ins Gesicht, und das heißt mit anderen Worten, ihr macht mal die Arbeit, die wir eigentlich zugesagt haben oder wo wir eigentlich gesagt haben, wir stellen Entwickler für ein. Also ich weiß es nicht. Hat so einen ganz, ganz faden Beigeschmack, und es gibt zumindest jetzt auch an der einen oder anderen Stelle in der Plasma-Community durchaus Bedenken, was die weitere Zusammenarbeit mit Purism angeht. Und man ist da sehr, sehr zurückhaltend. Das kann ich jetzt schon mal in dieser vorsichtigen Form sagen, ohne großartig zu spoilern. Man erwartet also nicht mehr allzu viel. Und die Erwartungen sind auch bei mir komplett, die waren ja schon nicht sehr hoch, aber zumindest die Hardware-Geschichte, dass man da auf einen offenen Treiber setzen möchte. Und das ist alles sehr, sehr wünschenswert. Und ich kann denen einfach nur wünschen, dass sie es wirklich schaffen, Mainline-Kernel auf einem modernen ARM-System irgendwie ans Laufen zu bringen, dass dann einigermaßen vernünftig läuft. Aber ja, müssen wir mal schauen. Ich glaube, ganz aktuell ist auch noch, dass jetzt der Hersteller für die IMX-Prozessoren aufgekauft worden ist, oder dass der Kauf komplett über die Bühne gegangen ist. Da gab es ja kartellrechtliche Bedenken, hatte, was Qualcomm angeht. Qualcomm hat den Hersteller NXP aufgekauft. Das ist derjenige, der die IMX-Prozessoren herstellt. Und Purism setzt eben auf diese IMX-Prozessoren von NXP. Könnte interessant sein. Vielleicht hat das irgendwann mal auch Auswirkungen auf das Projekt, wenn jetzt zum Beispiel Qualcomm sagt, ja, diesen Prozessor, den sie da angekündigt haben, das Librem 5 nutzen soll, den bringen wir gar nicht erst raus, sondern wir haben da auch unsere eigenen Qualcomm-Prozessoren. Dann steht Purism da und hat keinen Prozessor mehr. Und das ist natürlich dann auch Kacke. Dann ist nämlich das Projekt komplett tot. Nun ja, aber ich will nicht ganz so negativ sein, aber zumindest sollten wir durchaus realistisch sein und sagen, dass in diesem Jahr wir das jetzt momentan eher schlecht als recht sehen.
Also Idee praktisch hui, Umsetzung pfui. Und wir fordern mehr Plasma Mobile auf Hardware.
Genau, apropos Plasma Mobile, das wird auch weiterentwickeln natürlich in diesem Jahr, allerdings vielleicht ein bisschen was anders, als viele Leute sich das so gewünscht hätten. Also da wird auf der Oberfläche weniger rumgearbeitet, sondern da wird eher unterirdische Arbeiten werden gemacht. Sprich, das Hallium wird weiterentwickelt, damit das eben vernünftig laufen kann, auch mit den allerneuesten Android-Treibern beispielsweise, von Android 7 und so weiter und so fort. Und natürlich, dass das auch von anderen Projekten genutzt werden kann. Beispielsweise Ubuntu Touch könnte das dann auch nutzen. Aber dann natürlich auch Plasma Mobile, aber vielleicht sogar auch Yola mit ihrem Selfish S könnten dann auf Hallium-Basis dann Portierungen durchführen. Und das ist sicherlich auch eine der wichtigen Änderungen, die dann wahrscheinlich in diesem Jahr sehr stark dann gemacht werden. Was wir auf jeden Fall sehen werden, das hat jetzt bereits schon angefangen, dass immer mehr KDE Apps auf Kirigami als UI setzen. Kirigami ist halt eben dieses Framework, UI-Framework, das eben nicht nur mobile UIs herstellen kann, sondern eben auch UIs erstellen können, kann, die auf Desktops laufen. Beispielsweise Discover setzt auf die Kirigami UI. Es gibt Entwicklungen, ich glaube, das erste große Programm, was dann jetzt auch umsteigen wird, ist Conversation, der IRC-Client, der eine Kirigami-Umsetzung bekommt. Und das Tolle daran ist tatsächlich, dass dieses Convergence dann auch wirklich wieder durchgesetzt wird, dass halt eben eine UI für Desktop, für Smartphone oder für Tablet dann eingesetzt werden kann, also für ein Touchscreen auch eingesetzt werden kann. Das werden wir vermehrt sehen. Wir werden vermehrt Apps sehen, die darauf aufbauen. Neben Conversation dann auch ganz neu ist der Media Player Babe oder Musikplayer Babe, der mit eingestiegen ist. Das war vorher, wurde es in Qt Widgets geschrieben, also der ganz normale Desktop Qt Variante, und es wurde jetzt innerhalb von wenigen Monaten, also jetzt quasi über Weihnachten, wurde das komplett auf QML und auf Kirigami umgeschrieben, und das ist sicherlich eine positive Sache, die einfach zeigt, wie schnell und einfach das dann möglich ist, sowas zu machen. Und ich glaube, da werden wir dann zahlreiche Anwendungen sehen, die dann auch Plasma Mobile zugutekommen, wenn sie halt eben auf Kirigami portiert worden sind.
Sehe ich auch so, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Kommen wir doch vielleicht mal jetzt zu einem, ich sag mal, positiven Vertreter bezüglich Hardware, Jolla und Selfish OS. Wie schaut's denn an der Front aus? Was können wir da dieses Jahr erwarten? Gibt es da überhaupt was zu erwarten?
Also dieses Jahr gibt's was zu erwarten, aber der ganz große Knall, wie es im letzten Jahr war, wo dann auf einmal Sony als oder das Sony Open Device Programm als Partner vorgestellt worden ist, das werden wir wahrscheinlich in diesem Jahr nicht so sehr sehen, weil man natürlich zum einen erstmal mal beschäftigt ist immer noch mit dem Xperia X. Wir wissen ja, dass das Selfish S immer noch das Beta Tag auf dem Xperia X hat, also das Selfish X immer noch Beta ist. Was wir aber auf jeden Fall sehen werden, ist eine Erweiterung dieses Open-Device-Programmes oder des Selfish X-Programmes auf die Schwestermodelle des Sony Xperia X. Es gibt ja ein Sony Xperia X mit Single-SIM, das ist das, was aktuell unterstützt wird, und es gibt eine Variante mit Dual-SIM. Und diese Dual-SIM-Variante wird jetzt wohl als allernächstes unterstützt, ganz einfach, weil die größte Änderung einfach nur ein weiterer SIM-Karten-Slot drin ist. Und das war's auch schon, deshalb ist das relativ einfach zu supporten. Und es gibt sogar in der Community sehr viele Leute, die sich da auch schon rangemacht haben und auch schon seit einem Jahr oder sowas ihr Dual-SIM Xperia X laufen haben. Also das geht ohne Probleme. Es wird halt jetzt nur offiziell auch mit aufgenommen und kriegt dann auch wahrscheinlich diesen Einjahres-Support in Sachen Updates. Das wird auch ziemlich interessant sein. Wir werden auf jeden Fall, so hoffe ich zumindest, jetzt innerhalb dieses Einjahres-Support-Zykluses für Selfish X auf jeden Fall eine erste stabile Version, stabile in dem Sinne, dass das Beta-Tag weg ist, von Selfish X dann auf dem Xperia X sehen. Es könnte durchaus sein, dass es eventuell Ankündigungen geben wird, dann auch ein etwas stärkeres oder neueres Modell des Sony Xperia dann zu unterstützen. Es gibt ja zum Beispiel die XZ-Reihe, die ist zwar jetzt auch schon ein Jahr alt, aber das sind so die High-End-Geräte von Sony, die auch in dem Open-Device-Programm sind. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Jolla sich eventuell das auch mal vornimmt und da vielleicht dann das Ganze vielleicht ankündigen wird, dass da auch vielleicht eine Selfish X-Version rauskommen wird, die eben dann vielleicht Selfish XZ oder sowas heißt wird, keine Ahnung. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen, aber könnte auch sein, dass noch ein Jahr länger braucht, weil man in der großen Umstellung jetzt erstmal für das Xperia X natürlich auch den 64-Bit-Userland-Support mit einbauen muss. Momentan sieht es nämlich so aus, dass das Selfish X komplett einen 64-Bit-Kernel hat, aber das Userland immer noch ARMv7-HL ist, das heißt ein 32-bittiges Userland ist und so natürlich dann auch die Anwendungen nur auf diesen geringeren Adressspeichern so zugreifen können und einige Beschränkungen haben. Das werden wir also auf jeden Fall sehen, schon mit der nächsten Version 2.1.4.2 oder 2.1.4 auf jeden Fall, werden wir sehen, dass der 64-Bit-ARM-Support mit reinlanden wird im Userland. Das heißt, es wird Support geben, dass man 64-Bit kompilieren können kann. Dafür wird also alles vorbereitet sein, dass das für Selfish funktionieren wird. Und irgendwann dann später im Jahr wird dann auch das Ganze noch in das Selfish SDK wandern, so dass man dort direkt dann Anwendungen für das Selfish X 64-bittig dann kompilieren können kann. Ansonsten, was werden wir auch noch sehen? Wir haben ja nicht nur das Selfish ist auf dem Xperia X vertreten, sondern wir haben ja auch noch eine Ankündigung gehabt im letzten Jahr von der Firma Yalla, die in Südamerika sehr stark ist, und die haben ihre Asion-Smartphones rausgebracht. Das sind, glaube ich, zwei Smartphones in drei verschiedenen Modellen. Also, sagen wir mal, ein Smartphone in zwei Modellen. Das heißt, man hat drei Smartphones mit Selfish S vorgestellt. Und diese hat man dann jetzt erstmal in Südamerika verkauft, beziehungsweise ist dabei, das zu verkaufen, weil jetzt mit der neuesten Version erst der Support in Selfish OS eingeflossen ist. Und sie haben auch schon versprochen, nach Russland zu gehen Anfang diesen Jahres. Und dort werden wir also auch einige Smartphones dann sehen. Und eventuell sogar, da bin ich mir relativ sicher, wird es eine Ankündigung für Europa geben. Yalla hat auf jeden Fall das Volumen. Sie haben ja auch etliche Entwickler eingestellt, also im 100-stelligen Bereich Entwickler eingestellt für das Selfish OS. Deshalb könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die da auch vielleicht Expansionsvisionen haben für Europa und da vielleicht ein paar Geräte verkaufen werden wollen. Ja, ansonsten werden wir in Selfish OS noch viele weitere Verbesserungen sehen. Es wird sehr groß, und das zeigt mal wieder Stärke von Open Source und natürlich auch von einer sehr starken Community. Der CalDAV Support wird im großen Stile in diesem Jahr aufgebessert und verbessert in Selfish OS. Der war zwar schon immer irgendwie gut, aber gerade mit den neueren Nextcloud-Versionen, mit den neueren Bugfixes hier und da und den Servern gab es mal hier und da vielleicht ein paar Probleme. Microsoft Exchange und so weiter und so fort kam da auch noch mit rein. Und das wird jetzt dank der Hilfe der Community, die da sehr große Arbeit geleistet hat, wird das sehr groß, glaube ich, auch im nächsten Update schon bereits zu sehen sein. Ansonsten können wir uns auch auf das erste Krypto-Smartphone freuen, das dann tatsächlich auf den Markt kommt. Zipper, die Firma, hat ja bereits angekündigt, nicht nur eine Kryptowährung zu erzeugen, sondern auch Xperia X mit einer Selfish X-Lizenz dann auszuliefern und eine Selfish S-App zu bauen für ihre Kryptowährung, die dann sicherlich auch irgendwann mal in den Yola Store eingebaut werden könnte als kleine Bezahlmöglichkeit für Apps im Yola Store oder als eine Möglichkeit, Spenden rauszugeben. Wir werden auf jeden Fall auch im Selfish OS dann zum Beispiel sehen, dass Flutter wurde ja aufgekauft und haben jetzt ihr Modell so ein bisschen geändert. Flutter ist, glaube ich, jetzt sogar schon aus dem Yola Store rausgeflossen, ist also da nicht mehr drin. Das heißt, es gibt momentan keine Möglichkeit, Entwicklern im Yola Store dann irgendwie eine Spende zukommen zu lassen. Schauen wir mal, wie es weiter sich entwickeln wird. Aber wir werden auf jeden Fall da doch einiges in Sachen Entwicklung sehen, aber vielleicht ist es dann doch etwas nicht so Großartiges, wie wir es im letzten Jahr in Sachen Yola und Selfish OS gesehen haben.
Es sind im Grunde also eigentlich viele Kleinigkeiten, die die Experience in Summe aber besser machen.
Genau. Genau das, ja. Weil jetzt, wenn man die Grundlage legt mit dem ARM64-Support und so weiter und so fort, kann man natürlich dann auch in Zukunft die neueren Geräte, die sowieso alle ARM64 sind, dann auch wunderbar unterstützen. Und ich glaube, dass Yola selber auch mit dem Portieren von Selfish OS auf das Xperia X sehr, sehr viel gelernt hat, was bestimmte Prozesse angeht, was bestimmte Treiber angeht und auch die Zusammenarbeit mit dem Open-Device-Programm angeht und mit Sicherheit daraus dann auch profitieren können wird. Was wir vielleicht sehen können werden, ist natürlich nach dem jetzt den Einjahressupport, den man zuerst einmal bezahlt hat, wird es sicherlich eine Weiterführung dieses Programmes geben. Ob die dann wieder kostenpflichtig sein wird, werden wir dann mal sehen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Yola dann wieder einen kleinen Obolus abhaben möchte für die Weiterentwicklung von Selfish OS auf dem Xperia X oder auf weiteren Open Device Programmen.
So, Neben Selfish OS, Android, iOS gibt es ja noch ein anderes Betriebssystem. Das hört man eigentlich gar nicht mehr so viel, und zwar Samsungs Tizen oder Tizen, was ja damals so ein bisschen die Antwort auf die Android-TVs waren. Und Samsung hat dieses Betriebssystem ja auch primär für den Fernseher entwickelt. Ich glaube, hier und da gab es auch mal ein Smartphone, darüber haben wir mal in einer Radiotalk-Sendung gesprochen. Wie sieht's denn da eigentlich aus? Also im Moment scheint es das ja nur noch für die Samsung Smartwatches zu geben, oder? Also so jetzt rein für Smartphones oder gar für ihre TV-Sparte wird da gar nichts mehr weiterentwickelt.
Ja, ich glaube, TV-Sparte wird ja noch weiterentwickelt. Also da sind sie sehr groß. Also TV-Geräte mit Tizen soll es auf jeden Fall geben. Und Smartwatches, das ist das, was wir hier so kennen. Es gibt Smartphones, sie haben sogar letztes Jahr auch wieder ein Smartphone rausgebracht, aber nicht in Europa und nicht in den USA, sondern in Indien wieder einmal. Indien, Bangladesch und diese Gegend so. Da sind da auch sehr stark, was den Smartphone-Markt mit Tizen angeht. Sind da also eine der größten Konkurrenzen zu Android One, was ziemlich interessant ist. Aber es kommt einfach beim Rest der Welt halt nicht so an, so richtig. Und also Tizen ist ja eigentlich ein komplettes Open-Source-Betriebssystem, das, glaube ich, sogar von der Linux Foundation gefördert wird. Mhm, aber trotzdem, genau. Aus dem Grunde finde ich das so ein bisschen seltsam, dass außer Samsung sich da nicht so richtig jemand beteiligt an der ganzen Geschichte. Und ich habe so den Verdacht, dass das einfach nur eine Spielwiese von Samsung ist für bestimmte Geschichten und dass das erstmal so bleiben wird als Plan B, wenn Google mit seinem Android Samsung ein bisschen zu komisch kommt, dann haben sie so einen Plan B in der Schublade, dass sie dann eben auspacken können. Es gab ja schon mal Testgeräte, auch Samsung Galaxy Geräte, die mit einem Tizen gelaufen sind. Also Samsung hat da durchaus schon einiges ausprobiert und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Samsung das Tizen-System auch für weitere Geschichten einsetzen wird. Es lief ja schon überall drauf. Das ist auch interessant. Im Vergleich zu den anderen mobilen Linux-Systemen, die es so gibt, gibt es, glaube ich, nur ein auf Linux basierendes System, das nennt sich Android, das genau so eine Verbreitung gefunden hat. Weil Tizen lief sogar als allererstes nicht auf Smartphones, nicht auf Smartwatches, nicht auf TVs, sondern auf den Kameras, den spiegellosen Kameras von Samsung, die sie damals noch hatten. Da lief Tizen schon damals drauf als allererstes. Und von dort aus findet man das auf Kühlschränken, man findet es auf alles Mögliche, was mit IoT zu tun hat, findet man Tizen. Und es ist also doch schon groß bei Samsung im Einsatz, nur kommt es irgendwie, ist es nicht so prominent vertretbar wie beispielsweise ein Android, was man ja durchaus schon kennt. Und ja, ich glaube nicht, dass wir in diesem Jahr jetzt die große Tizen-Revolution sehen werden. Es wird natürlich stetig weiterentwickelt. Mit Version 3 ist man auf Wayland auch umgestiegen. Und man wird jetzt auf jeden Fall die Smartwatches erneuern in diesem Jahr. Da bin ich mir relativ sicher. Die Samsung Gear S3, das ist die aktuellste, die mit Tizen ausgeliefert wird. Die hat zwar auch ein Update jetzt bekommen, ist alles schöner, größer, breiter, hübscher geworden. Aber ich bin mir relativ sicher, man wird dann natürlich auch einen Nachfolger vorstellen. Die Galaxy Gear S4 wahrscheinlich wird es dann geben. Und vielleicht auch noch weitere, die ganzen Modelle, die es dann noch so geben wird. Und natürlich auch in Sachen TV-Geräte wird man da weiterhin auf Tizen setzen. Da bin ich mir relativ sicher. Smartphones werden wir hier in Europa zumindest keine neuen mehr sehen in Sachen Tizen. Da ist, glaube ich, die Strategie von Samsung ganz, ganz klar.
Was auch ein bisschen schade ist. Ich meine, Panasonic hatte ja zum Beispiel in seinen TV-Geräten Firefox OS vertreten und
hat das sogar immer noch. Es hat es sogar immer noch. Firefox OS ist ja komplett im Original eigentlich komplett eingestellt. Auch die IoT-Variante von Firefox OS.
Genau, das ist von Mozilla eingestellt.
Aber Panasonic entwickelt es weiter, beziehungsweise liefert er immer noch Sicherheitsupdates, weil sie halt eben relativ spät erstmal eingestiegen sind in das ganze Gedönse und dann komplett ihre kompletten TV-Geräte auf Firefox OS umgestellt haben. Also es ist so eine Art, ja, WebOS 2.0, würde ich mal sagen. Also so wie LG WebOS irgendwie am Leben erhält auf seinen TV-Geräten, so wird Panasonic wahrscheinlich weiterhin Firefox OS auf ihren TV-Geräten irgendwie am Leben erhalten. Aber wir werden da auch nicht großartiges anderes sehen von Firefox OS. Also Firefox ist ansonsten tot.
Das definitiv, also das ist weg vom Fenster. WebOS, ich überlege gerade, das ist nur noch TV-Only von LG, oder? Also genau. Das liefern sie gar nicht mehr auf Smartphones oder so aus, ne?
Genau, die haben die haben es noch nie auf Smartphones ausgeliefert und werden das auch nicht machen. Da bin ich mir relativ sicher, das, was sie so wie die es weiterentwickelt haben, ist das nur noch für TV-Geräte interessant.
Ja, was denkst du allgemein über ein Smartphone-Markt? Also da ist ja im Moment da tut sich ja eigentlich nicht mehr viel. Ich meine, Apple ist jetzt letztes Jahr mal mit seinem iPhone 10 dahergekommen, so ein bisschen Zukunft heute schon haben mit OLED-Displays. Aber so im Grunde tut sich ja eigentlich nicht mehr wirklich viel in dem Bereich, oder? Oder bin ich mir das ein? Ich meine, wir sehen zwar immer wieder jedes Jahr neue Geräte, aber so wirklich das Super-Killer-Feature, das ist ja eigentlich gar nicht mehr da. Wir haben doch alles, was wir brauchen, oder?
Ja, genau. Also das sehe ich auch. Das Problem bei den vielen Herstellern ist es so, dass die möglichst viele Geräte auf den Markt hauen müssen, damit sie irgendwie einen kleinen Gewinn machen können oder zumindest in den schwarzen Zahlen bleiben. Und also die legendäre schwarze Null, und das ist nicht der Herr Schäuble, haben sie dann, dass sie da irgendwie bekommen, müssen sie halt sehr, sehr viele Modelle auf den Markt haben. Das ist einfach nicht mehr rentierbar. Das wird einfach nicht mehr funktionieren. Es sind jetzt schon die ersten ausgestiegen. HTC ist so ein bisschen ausgestiegen. Sony ist ja auch, schwankt noch so ein bisschen hin und her, aber sie haben jetzt auch komplett vor ein paar Jahren sind sie komplett aus dem High-End-Markt rausgegangen, sind sie jetzt komplett wieder drin, machen aber jetzt nur noch Low-End und High-End und lassen die Mitte weg. Und andere Hersteller werden da auch hingehen. Lenovo, Motorola sehe ich zum Beispiel in der Geschichte. Und LG hat ja bereits jetzt auch schon angekündigt, dass sie nicht mehr mithalten können wollen und sich in Sachen Angebotspalette dann auch zurückziehen werden, was die High-End-Smartphones angeht. Und weil sie auch nur Verluste gemacht haben mit dem LG G5. Das LG G6 ist jetzt zwar ein bisschen besser gelaufen, aber trotzdem wollen sie da nicht jedes Jahr noch ein High-End-Smartphone raushauen. Und ich glaube, das werden auch andere kleine Hersteller machen. Die großen Hersteller, Apple, Samsung und auch Huawei, Huawei/Honor, die werden mit Sicherheit da nicht aufhören. Die haben ja in diesem Jahr oder im letzten Jahr noch richtig zugelegt und werden in diesem Jahr wahrscheinlich mit dem Trend weiter fortführen. Aber sie werden auch irgendwann mal merken, dass das einfach mal keinen Sinn mehr ergibt, dem Ganzen da hinterher zu hecheln, jedes Jahr neue High-End-Smartphones rauszubringen. Und also wir werden auf jeden Fall sehen, dass dann sehr, sehr viele Anbieter dann sich dann doch zurückziehen werden, was die vielen verschiedenen Angebote angeht. Und der High-End-Markt wird so ein bisschen, glaube ich, schmelzen und es wird sich doch dann viel mehr auf diesen Mittelklasse-Markt dann konzentrieren. Ja, das ist, glaube ich, das, was ich so sehe als Trend, was wir auf jeden Fall, was ja schon letztes Jahr angefangen hat, auf jeden Fall jetzt auch in diesem Jahr verstärkt sehen werden und wo ich die Befürchtung teilweise habe, was wir nur noch sehen werden, sind Smartphones mit diesem berühmten 2:1 Display oder anderen komischen Display, also diesen randlosen Displays. Ich glaube, das ist das, was wir dann in diesem Jahr verstärkt sehen werden. Das hat ja letztes Jahr schon angefangen. Ende letzten Jahres ist das auch in die Mittelklasse gekommen und ich glaube, dann jetzt in die unterste Klasse wird das jetzt in diesem Jahr wandern, dass wir dann diese großen Displays in den doch relativen kleinen, schmalen Gehäusen dann verbaut sehen werden. Und die ganzen China-Phones, die Billigdinger, die kommen jetzt sowieso auch alle schon mit diesem 2:1 daher. Das wird also der große Trend, glaube ich, in diesem Jahr werden 2:1 Displays.
Ja, das denke ich auch, Haben wir noch was Richtung Smartphone? Weil ansonsten würde ich sagen, gucken wir jetzt einfach mal, was sonst so an Themen überbleibt.
Ja, ich glaube, das, was noch wichtig ist, in Sachen Smartphones zu sehen, neben dem Display als großer Trend, wird natürlich immer noch bleiben. Smartphone wird immer weniger zum Telefoniergerät gebraucht. Deshalb werden immer mehr diese Multimedia-Features, werden die Hersteller auch drauf setzen und immer mehr dann zum Beispiel die Audio-Ausgabe, die Lautsprecher, darauf wird immer mehr Wert gelegt. Dann wird dann so ein Dolby DTS mehr vermehrt in die Geräte reinwandern. Es könnte durchaus sein, dass der Trend sich durchsetzen wird, dass Smartphones keinen analogen Anschluss mehr haben, so dass sie sich diesen digitalen analogen Wandler zumindest für den Kopfhörerausgang sparen werden können. Und wir werden auf jeden Fall auch natürlich in Sachen Kameras immer wieder neue Superlative sehen. Das haben wir ja schon in den vergangenen Jahren gesehen. Das wird in diesem Jahr, glaube ich, noch bekloppter, würde ich mal fast schon sagen. Nachdem man da jetzt irgendwie doppelt und dreifach Kameras reingebaut hat, wird es jetzt Hersteller geben, die werden vorne auch nochmal 2 oder 3 Kameras einbauen, hinten nochmal 2 oder 3 Kameras einbauen, um halt noch bessere Bilder zu schießen. Und irgendwann mal werden wir dann, vielleicht in diesem Jahr noch nicht, aber dann werden wir mit diesem Light 21 oder wie diese Kamera hieß, dann landen, wo dann 21 Kamerasensoren irgendwie auf dem Rücken des Smartphones verteilt sind, um halt irgendwie Super-Zoom zu erlauben und wirklich geräuscharme rauscharme Bilder dann erzeugen können. Also wir werden auf jeden Fall sehr, sehr viel in diese Richtung sehen, also Multimedia-Kamera vor allen Dingen wieder sehr stark, da werden sich alle drauf drüber irgendwie echauffieren, dass die Kameras, der eine, der sagt hier, meine Kamera in meinem Smartphone ist die beste, und dann kommt der andere, nee, aber hier, die haben doch das und das, machen sie besser. Also das, die Kamera-Wars werden weitergehen und die Multimedia-Wars in Sachen Smartphones werden auf jeden Fall weitergehen. Das sind, glaube ich, so die Trends für dieses Jahr. Ansonsten wird es da nicht großartig viel Neues geben. Fingerabdrücksensor unterm Display irgendwie eingebaut, wird auch irgendwann mal kommen. Ob in diesem Jahr schon in einer vernünftigen Form, werden wir mal sehen. Auf der CES gab es ja schon ein paar Prototypen, die man sehen konnte, die so ein bisschen gezeigt haben, wo die Reise hingehen wird. Ja, aber ich glaube, da sind wir in Sachen Smartphones eigentlich durch.
Ja, dann packen wir doch mal ein ganz besonderes Thema für die Banker unter unseren Hörern aus, das Thema Kryptowährung. Das hat ja, also die letzten 3 Monate, würde ich sagen, hat das ja richtig an Fahrt aufgenommen und so, jeder meint ja inzwischen, er muss eine Kryptowährung haben. Also Kodak ist ja jetzt auf der CES gekommen und hat gesagt, wir haben jetzt hier die Kodak Coin, der Name ist ja schon wunderbar, da ist direkt mit der Aktienkurs nach oben geschossen, um ein paar Prozentpunkte. Allerdings haben ja jetzt auch schon einige asiatische Staaten angekündigt, dass diese Blase, anders kannst du es ja nicht mehr nennen, jetzt reguliert werden muss. Also China will da jetzt zum Beispiel Regulationen dieses Jahr einführen und auch Südkorea ist da ganz klar dabei.
Ja, also das wird auf jeden Fall, glaube ich, in diesem Jahr wird das nochmal explodieren so richtig. Also Kryptowährungen werden aus dem Boden schießen, wie das wird wie so Kraut aus dem Boden schießen. Wir haben ja jetzt gesagt hier die Kodak Coin. Jetzt sind ja sogar Staaten, also diese sozialistischen Staaten hier, was ist Venezuela? Hugo Chavez, ehemaliger Präsident von Venezuela, wenn ich mich nicht komplett irre. Die wollen jetzt auch eine eigene Kryptowährung schaffen, um gegen diese Korruption und gegen die Inflation angehen zu können. Ich weiß nicht, inwiefern das dann sich als Modell, Erfolgsmodell herauszeichnen wird, aber auf jeden Fall werden wir das sehen vermehrt. Und Zipper habe ich ja bereits schon angesprochen, die werden auch eine Kryptowährung rausbringen. Es wird sicherlich, werden das nicht die einzigen sein, die Krypto-Phones oder sowas herstellen wollen, wo man also eine Kryptowährung zum Bezahlen überall auf dem Smartphone rumschleppen wird. Es wird jede Menge Geschichten da geben. Es wird natürlich auch wieder dieser Bitcoin-Kurs wird wieder steigen. Irgendwann wird die Blase platzen und dann sind alle irgendwie unglücklich. Und ja, wir werden auf jeden Fall in Sachen Kryptowährung sehr, sehr viel in diesem Jahr sehen werden. Und irgendwann muss die Blase platzen und vielleicht wird das schon in diesem Jahr sein. Wenn wir mal schauen, dann werden natürlich auch sehr, sehr viele dieser Kryptowährungen dann auch wieder aussterben. Das ist klar. Aber zumindest mal so ein Hype um Kryptowährungen wird es in diesem Jahr auf jeden Fall geben. Und die werden dann so langsam dann auch wieder reguliert, wie du gesagt hast. In China sowieso, da wird ja gibt's ja quasi schon so eine Art Kryptowährung, die nennt sich dann da WeChat. Da wird ja über WeChat dann bezahlt. Ich habe letztens eine Dokumentation gesehen. Genau. Da gehst du zum Hotdog-Händler und dann bezahlst du mit deinem QR-Code per WeChat auf dem Smartphone, anstatt ihm Geld zu geben, weil der nimmt überhaupt gar kein Bargeld mehr an. Der will das also auf dem Konto überwiesen haben. Also eine ganz skurrile Welt, würde ich mal fast schon sagen. Und das werden wir auf jeden Fall rund um die Welt, werden wir solche Entwicklungen eventuell schon sehen. Es gibt ja schon bestimmte Länder, glaube ich, sogar auch in Europa, die es dann ermöglichen, dann in bestimmten Cafés oder sowas mit Bitcoins zu bezahlen. Ich persönlich war noch nie in sowas drin, wo man mit Bitcoins bezahlen kann, aber Restaurants und sowas mit Bitcoins zu bezahlen, ist natürlich auch vielleicht mal eine interessante Geschichte. Aber momentan noch eine Spielerei. Aber es könnte durchaus sein, dass sich das dann entwickeln wird. Bitcoin wird da an vorderster Front sein, zumindest so lange, bis eben die Blase geplatzt ist und dann eventuell Bitcoin komplett kaputt geht. Ob es komplett kaputt geht, weiß ich noch nicht. Was hältst du davon?
Also ich denke, komplett kaputt gehen wird es nicht, aber es wird auf jeden Fall einen Schaden erleiden. Also nicht nur jetzt aus finanzieller Sicht, sondern auch Image, ganz klar. Also das wird definitiv leiden. Aber ja, ansonsten...
Ja, momentan sieht es ja so aus, dass halt Bitcoins noch nicht so groß verwendet wird, dass man sagen kann, wenn die Blase platzt, dass dann irgendwie das für ganze Firmen existenzbedrohend wird oder sowas. Also dieses Problem haben wir ja nicht, was wir bei der großen Finanzkrise hatten, wo das
genau,
ja,
also man muss das ganz klar auseinanderhalten. Also auch wenn wir hier von Blase reden und wenn es platzt, es hat nicht diesen Effekt wie damals 2008, 2009 bei der Finanzkrise, als hier Lehman Brothers Insolvenz angemeldet hat. Also das Ausmaß hat es natürlich nicht. Aber ganz klar, ich meine, es hängt trotzdem Geld hinter und es wird den Kapitalmarkt beeinflussen, ganz klar.
Ja, es spielt auf jeden Fall eine Rolle. Es ist nicht mehr so, wie es vor 10 Jahren etwa war, wo es angefangen hat, wo es noch eine technische Spielerei war für die Leute, die einfach mit der Grafikkarte mal über Winter ihr Zimmer heizen wollten, sondern das ist wirklich jetzt eine Geschichte, die tatsächlich dann im Finanzmarkt auch Fuß gefasst hat. Und wenn man sich Börsenberichte mal im Fernsehen anschaut, also aus Versehen mal da reinschaut, dann merkt man, dass dann sogar plötzlich bei den Börsenberichten über Bitcoins geredet wird. Das heißt, die spielen da jetzt auf dem Finanzmarkt auch durchaus eine Rolle und da werden sicherlich noch andere Kryptowährungen eine Rolle spielen. Auch eine negative Rolle durchaus, kann ich mir durchaus vorstellen, dass da bestimmte Kryptowährungen eventuell nur gebraucht werden oder nur erschaffen worden sind, um zum Beispiel kriminelle Aktivitäten durchzuführen. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Mafia irgendwann mal auf die Idee kommt, eine Kryptowährung aufzubauen, um ihre Geschäfte dann am Fiskus irgendwie vorbei oder an den großen Banken vorbei zu mogeln. Könnte also durchaus alles sein. Vielleicht gibt es das sogar schon. Ich will es ja nicht will es ja nicht an die Wand malen, aber es könnte durchaus schon der Fall sein. Also werden auf jeden Fall in diesem Jahr den Hype um Kryptowährungen haben und die werden ganz, ganz groß, glaube ich, in diesem Jahr dann befeuert.
Ich denke, was wir in diesem Jahr auch noch sehen werden, ist so dieses diese Forderungen seitens unserer Bundesregierung wieder nach Hintertürchen, nach Bundestrojaner und so. Ich meine, unser Innenminister Thomas de Maizière ist ja erst vor ein paar Wochen damit wieder aufgefallen, dass wir Hintertüren in Kühlschränken, in Autos brauchen, weil sie ja nicht mehr in der Lage sind, die Sicherheitssysteme vom Auto auszuhebeln, um dann eben Wanzen und Co. zu verlegen. Also ich denke, diese Forderungen, die haben wir eigentlich jedes Jahr, die werden wir auch dieses Jahr wieder sehen. Frage ist, wie viel Anteil hat dann zum Beispiel die CITES an sowas?
Also da werden wir natürlich sehen. Also bei dem ganzen CITES-Gedönse, da bin ich noch relativ zuversichtlich, dass die erstmal keine Mitarbeiter kriegen, weil die sind ja immer noch dabei, Mitarbeiter erstmal zu suchen.
Und ja, das wird dieses Jahr auch nichts mehr. Und
ich habe irgendwie das Gefühl, dass doch viele der Mitarbeiter da einen oder der potenziellen Mitarbeiter einen weiten Bogen darum machen werden. Was das Weitere angeht, ja klar, das ist es wie in jedem Jahr, wollen die Überwachungsinstitute natürlich immer noch mehr Rechte und mehr Überwachung durchsetzen. Und es wird eine spannende Diskussion sein, wenn jetzt mal auch im größeren Feld versucht, dann diese Videoüberwachung mit der Gesichtserkennung eingesetzt werden soll. Da werden wir vielleicht in diesem Jahr noch nicht so ganz, aber vielleicht anfänglich in diesem Jahr und dann in den nächsten Jahren durchaus, wenn die Bundesregierung auf die Idee kommt, das dann jetzt irgendwo flächendeckend einsetzen zu wollen oder an jedem Bahnhof in einer größeren Stadt einsetzen zu wollen, werden wir da auf jeden Fall Klagen, Demonstrationen und so weiter gegen sehen. Und ja, das wird also noch ziemlich interessant werden in dieser Hinsicht. Was Hintertüren für Kryptologie oder Kryptografie angeht, habe ich, glaube ich, das Gefühl, dass dort die EU die Zügel in der Hand hält und erstmal gesagt hat, sowas wird es mit uns nicht geben. Und ich bin mir relativ sicher, wenn, dann wird es gibt ja vereinzelte Spinner von der CDU oder CSU, die dann solche Vorschläge oder anderen Parteien, die solche Vorschläge dann machen werden. Aber es wird, glaube ich, nicht direkt in Angriff genommen werden. Ich glaube, dieser Zug ist schon abgefahren und wird in diesem Jahr, ist es noch ein bisschen zu früh, dass der nochmal wieder aufkommt. Für nächstes, übernächstes oder für die anderen Jahre, für die späteren Jahre, die dann noch kommen werden, kann es durchaus der Fall sein, wenn dann mal irgendwie wieder ein großer Terroranschlag oder sowas passiert, dann muss man halt irgendwie wieder zu seiner Schublade greifen als Politiker und diese Keule rausholen, mal schnell reagiert zu haben, damit die Bevölkerung merkt, wir haben reagiert, und dann liegt sowas sicherlich in der Schublade dann drin gerade, und wenn man nichts Vernünftiges anderes zum Vorschlagen hat, wird man wahrscheinlich sowas wieder rausholen.
Darauf wird es hinauslaufen. Gut, hast du für dieses Jahr Wünsche? Also gibt es etwas, was du dir besonders wünschst, wo du sagst, das würdest du gern dieses Jahr sehen, sei es netzpolitisch, sei es im Open-Source-Umfeld?
Also was ich wirklich sehen würde, ist wirklich ein großer ARM-Hersteller, der einfach mal dahin geht und sagt, wir machen jetzt all unsere Treiber komplett Open-Source, freie Software. Es muss nicht unbedingt sein, dass sie sagen, wir wollen das in den Linux-Kernel bringen, sondern es reicht, wenn sie sagen, wir machen es komplett Open Source, wir machen es freie Software, weil dann können andere sich darum kümmern, vielleicht sogar die Kernel-Community, die wird sich sogar drum schlagen, sich drum zu kümmern, das in den Kernel mit aufzunehmen oder eine Umsetzung für den Kernel dann zu schreiben. Also das würde ich mir wirklich wünschen für dieses Jahr, dass sowas kommt, dass dann wirklich mal ein Hersteller dahergeht und sagt, wir machen alles mal komplett Open Source, so dass man nicht auf diese uralten Linux-Kernel setzen muss, um ARM-Geräte zu betreiben, sondern dass man dann auch einen ganz normalen Mainline-Kernel, einen aktuellen Linux-Kernel benutzen kann. Und das Tolle ist, wenn man es einmal macht, dann und es einmal im Kernel landet, dann wird es immer wieder geupdatet. Wenn es einmal im Mesa landet, der Grafikkartentreiber-Teil, dann wird es immer geupdatet und dann wird die Hardware immer supported, man kann immer den neuesten Kernel nehmen und man hat diese Schwierigkeiten und Sorgen nicht, die wir aktuell haben mit uralten Kernel, die da irgendwie gepatcht werden müssen. Also das wünsche ich mir auf jeden Fall, dass es in diesem Jahr eventuell passiert, dass der ein oder andere Hardwarehersteller von ARM-Geräten da mal auf die Idee kommt, das so zu machen.
Definitiv, da stimme ich dir zu. Was ich gern sehen würde, wäre mehr Beteiligung unserer Regierung am Projekt Public Money, Public Code. Ich bin ganz klar der Meinung, dass Software, die entweder gekauft oder entwickelt wird auf Basis von öffentlichen Geldern, dass diese auch nach Möglichkeit offen ist, also auch im Quellcode, Dokumentation, Quellcode, dass eben jeder sich daran beteiligen kann und dass dementsprechend auch diese Software weiterverbreitet wird. Nicht, dass jede Kommune oder jeder Stadtteil oder jedes Bundesland seine eigene Software hat, sei sie nun selbst gestrickt, sei sie nun gekauft. Also ich meine, der PC-Wahlhack, den der Chaos Computer Club im letzten Jahr vor der Bundestagswahl schon gezeigt hat, der hat ja ganz klar gezeigt, dass so wie das läuft, das nicht funktionieren kann. Das knallt irgendwann, das knallt richtig und dann bluten wir. Und dann sind solche Szenarien wie, ja, Russland hat angeblich die Bundestagswahl manipuliert oder so, die können sich dann bewahrheiten. Also da wünsche ich mir ganz klar einfach mehr Initiative, dass wir da wirklich auch vielleicht in der Europäischen Union einfach mal eine Vorreiterrolle einnehmen. Wenn wir es schon nicht schaffen, mal den Breitbandausbau zu fördern.
Ja. Da sprichst du einen sehr, sehr wichtigen Punkt an. Da stimme ich dir vollkommen zu. Das wäre sehr, sehr wünschenswert auch für dieses Jahr.
So, ich sehe, wir haben jetzt hier auch schon 2 Stunden voll. Damit würde ich sagen, sind wir dann auch am Ende der Sendung angekommen. Die Musik, die ihr jetzt gleich noch zum Schluss hören werdet, das ist Gone 2017 von Michael McEachern, den wir übrigens auch schon öfters mal hier bei Radio Tux gehört haben. Ich hoffe, unsere kleine Jahresvorschau hat euch gefallen und wir werden mit Sicherheit gegen Ende des Jahres, also im Dezember 2018, werden wir natürlich mal wieder zurückschauen, wie weit wir mit unseren Prognosen so ins Schwarze getroffen haben und wo wir uns so richtig epische Fails geleistet haben. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Für die, die in Köln leben, genießt den Fastelovend.
Genau.
Und macht's gut.
Ciao.
Photograph under my bed, and the lights were out, so the mood was set. We said those words, I never saw it coming. Caught me by surprise. I swore you were the one when I looked into your eyes. Yeah, I was never gonna leave ya, leave ya. You were always gonna be there. Our love is like a fever, fever. And then I'm broken, you were gone, gone.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2017, unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.